herzlich willkommen zu Episode 90 unseres Zentralasien-Tour-Podcasts. Aufnahmedatum für diese Episode 90 ist der Dienstag, der 21. Oktober 2025. Und wir befinden uns gerade in einem kleinen Park in der kleinen Stadt Mundubbera. Im ersten Moment hätte ich gedacht, man spricht sie eher Mundubbera aus, genauso wie ich früher eigentlich auch immer Canberra gesagt habe. Aber wir haben mittlerweile gelernt, die Australier sprechen das eher Canberra aus und auch zu Mundubbera haben hier eigentlich immer alle Mundubbera gesagt. Da ich jetzt davon ausgehe, dass ihr vielleicht nicht alle wisst, wo dieses Mundubbera liegt, genau in Australien, und weil wir seit der letzten Episode doch auch ein ganzes Stückchen vorangekommen sind, sage ich mal, sollten wir vielleicht mal kurz beschreiben, so zur Übersicht, wo wir zuletzt gefahren sind, wie wir hier nach Mundubbera gekommen sind und wo Mundubbera eben ja so grob liegt. Auch jetzt gerade für die, die uns jetzt hier vielleicht beim Autofahren oder beim Radfahren hören und nicht mal eben kurz auf unsere Routenkarte gucken können, wo das natürlich auch alles genau eingezeichnet wäre.
Ja, also zunächst stellt ihr euch am besten die Ostküste von Australien vor. Die ist 3400 Kilometer lang, also man stellt sich die groß vor am besten und die ist außerdem sehr bauchig. Das heißt, die Küstenlinie ist so ein bisschen bogenförmig nach außen gewölbt, also sie erstreckt sich konvex in den Pazifik hinein. Und nahe der Mitte dieser Küstenlinie, also zu circa am östlichsten Punkt dieses Bogens, da liegt die Stadt Brisbane. Die ist vielleicht noch dem einen oder anderen bekannt und relativ weit im Norden dieser Küstenlinie liegt die Stadt Cairns. Da sind wir ja losgefahren mit dem Fahrrad, haben wir in den letzten zwei Episoden drüber gesprochen. Und außerdem haben wir in der letzten Episode genauer erzählt, wie wir von Cairns eben über das tropische Küstengebirge der Atherton Tablelands dann weiter nach Süden gefahren sind. Ja, und wegen dieser Bauchigkeit der Küste heißt nach Süden fahren halt auch, sich von der Küste zu entfernen. Und das heißt, oder das hieß für uns eben auch, ins Outback vorzudringen.
Ja, und die letzte Episode, die hatten wir in dem kleinen Ort Prairie bei Huonton aufgenommen. Und wir hatten da von den circa 670 Kilometern erzählt, die wir von Cairns bis dorthin schon nach Süden gefahren waren. Und dann sind wir eben von Prairie aus nochmal 700 weitere Kilometer nach Süden gefahren, bis zu einem Ort namens Orgathella. Und da waren wir dann im Prinzip schon ungefähr 500 Kilometer Luftlinie von der Küste entfernt. Also wir haben uns schon echt signifikant ins Landesinnere begeben. Aber wir hatten ja in der vorletzten Episode was, glaube ich, schon gesagt, dass wir eben nicht die ganze Zeit in Australien nur im Outback verbringen wollen. Und deswegen sind wir eben in Orgathella dann wieder nach Osten, also in Richtung Küste abgebogen und so weit nach Osten gefahren, bis wir jetzt eben hier Mundubbera, wo wir uns jetzt gerade befinden, erreicht haben.
Ja, hier sind wir jetzt noch 140 Kilometer Luftlinie von der Küste entfernt und immer noch rund 300 Kilometer nordwestlich von Brisbane. Und damit sind wir auch nach wie vor im Bundesstaat Queensland, dessen Grenze verläuft nämlich erst südlich von Brisbane. Ja, und entsprechend soll es heute jetzt auch um den Abschnitt eben von Huonton bis Mundubbera, also bis hierher gehen.
Bevor wir aber damit loslegen in dieser Episode, wollten wir noch kurz eine kleine Ergänzung zur letzten Episode nachreichen. Wir hatten ja eben die letzte Episode im Park im Ort Prairie bei Huonton aufgenommen und dort auch dieses, in Anführungsstrichen, Western-Windrad beschrieben. Also dieses auf diesem Fachwerk-Stahlgerüst aufgebaute Windrad mit den ganz vielen kreisförmig angeordneten Schaufeln. Und mittlerweile wurde uns erzählt, dass die im Prinzip früher überall im Outback rumstanden und es hat sich natürlich dann auch die Frage gestellt, wozu wurden diese Windräder eigentlich verwendet? Warum hat man die aufgestellt? Geht es da irgendwie um die Stromerzeugung oder geht es um, weiß ich nicht, den Antrieb von Mühlsteinen wie bei den Windmühlen? Und wie man uns da eben dann, irgendein Local, mit dem wir uns da einfach unterhalten haben, wie der uns erzählt hat, geht es weder um das eine noch um das andere, sondern stattdessen geht es um den Antrieb einer Wasserpumpe. Das heißt, die Rotation dieses Windrads wird dann mechanisch in eine Hubbewegung übersetzt Und in der Mitte des Fachwerkturms führt dann eine Stange vertikal nach unten in den Boden hinein unter dem Windrad. Und diese Stange, die hebt und senkt sich, angetrieben durch das Windrad, und dadurch wird dann Grundwasser nach oben gepumpt. Also ähnlich wie bei diesen Ölpumpen auf Ölfeldern oder ja im Prinzip auch einfach nur beim Dorfbrunnen. Ne? Da betätigt man ja selbst auch die Pumpe, je nachdem, an so einem Hebelarm über Muskelkraft. Und der Hebelarm wird ja dann auch quasi in eine vertikale Hoch- und Runterbewegung übersetzt mechanisch. Und dadurch wird das Wasser dann nach oben gepumpt. Und so funktionierte das eben hier auch mit den Windrädern. Aber ja, heutzutage sind die halt oft nur noch so als Denkmal oder so zur Show quasi erhalten. Stattdessen, so hat uns dieser Local erzählt, benutzt man heute eher elektrische Pumpen, die dann über Solarpanels versorgt werden mit Strom. Aber immerhin, auch das ist ja letztlich noch eine nachhaltige Methode.
So, wir haben ja in den letzten beiden Australien-Episoden schon viel über die Fauna hier gesprochen, und jetzt müssen wir noch von einer weiteren großen Wildtierart berichten, die wir hinter Juenden von der Straße aus gesehen haben. Es ist eine Tierart, die ist größer als der Mensch. Hier haben wir sie erstmals in Australien gesehen, aber nicht erstmals auf dieser Tour. Sind das jetzt genug Hinweise für euch? Also es geht um Kamele, genau genommen geht es um Dromedare. Und jetzt mag sich der ein oder andere vielleicht wundern von euch. Moment mal, Dromedare in Australien, die leben doch eigentlich nur so im persisch-arabischen Raum. Das ist eigentlich auch völlig richtig. Aber wie kommt es dann, dass wir hier trotzdem eine ganze Herde aus circa 10 Tieren am Straßenrand beobachtet haben?
Ja, die Kamele, die wurden hier in Australien von den Europäern im 19. Jahrhundert eingeführt, weil man sie vor allem als Transportmittel im Outback nutzen wollte. Und da kamen halt Kamele hier einfach deutlich besser zurecht natürlich als die Pferde mit diesem Klima hier und den Umständen und dem Wassermangel. Und dann hat man sie halt für alles Mögliche eingesetzt, um das Outback, das Inland von Australien zu erkunden und auch die Infrastruktur aufzubauen. Also zum Beispiel auch beim Bau der Telegrafenlinie von Adelaide nach Darwin, über die wir in der vorletzten Episode, Episode 88, schon gesprochen haben, kamen Kamele zum Einsatz. Und die Engländer, die haben tatsächlich auch nicht nur die Kamele nach Australien gebracht, sondern man hat dann natürlich auch die Leute gebraucht, die sich mit den Tieren auskannten. Und so kamen dann auch einige hundert bis wenige tausend Kamelführer, vor allem aus Ägypten, Iran, Pakistan, so die Region nach Australien. Und ja, die bildeten einen Ursprung, jedenfalls von den kleinen muslimischen Gemeinden, die es in Australien heute noch gibt. In den 1920er Jahren wurden die Kamele dann allmählich durch Eisenbahnen und LKWs ersetzt. Das heißt, man hat die Kamele nicht mehr so wirklich gebraucht. Und naja, das Einfachste, was man dann halt mit ihnen machen konnte, war einfach gar nichts zu machen, sie einfach freizulassen und sie sich selbst zu überlassen. Da war man relativ faul, was das angeht, würde ich sagen. Und dann passierte halt, was so oft passiert, wenn Menschen eine neue Art irgendwo einführen und sie sich dann einfach ihr selbst überlassen. Also Kamele haben in Australien keine natürlichen Feinde, das harsche Klima gefällt ihnen natürlich nachvollziehbarerweise ganz gut. Also nicht, dass ich es für mich persönlich nachvollziehen könnte, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Kamele da ganz gut reinpassen. Auch die australische Flora, die bietet wohl viel Nahrung, viel brauchbare Nahrung für die Kamele. Also auf Wikipedia heißt es, 80% der Flora quasi von den Kamelen hier verwertet werden können als Nahrung. Und so haben sich die Kamele halt gut eingelebt, gut vermehrt. Wie viele Kamele es genau in Australien gibt, ist nicht so ganz klar. Die Schätzungen liegen zwischen 300.000 und 1,2 Millionen Exemplaren. Und das sorgt für Probleme. Und zwar nicht nur für den Straßenverkehr, also nicht nur Roadkills, sondern auch noch sehr viel mehr. Also erstens mal fressen die Kamele einfach zu viel, jedenfalls wenn es so viele Kamele sind. Das heißt, dass so ab mehr als 2 Kamelen pro Quadratkilometer wird die Flora nachhaltig geschädigt, und diese Grenze ist auch vielerorts in Australien schon erreicht. Sekundär führt dieses Fressverhalten dann auch zu Erosionsschäden, das heißt auch der Boden und so weiter, der nimmt dadurch Schaden. Und die fressen auch Pflanzen, die zum Beispiel von Aborigines genutzt werden. also von Aborigines, die noch eine relativ ursprüngliche Lebensweise im Outback haben. Und somit schaden dann die Kamele auch den Aborigines, wenn die Kamele den Aborigines diese Pflanzen quasi wegfressen. Dann zweites Problem ist, dass sich in Dürrezeiten vor allem die Kamele häufig zu Tausenden an den dann zu Dürrezeiten noch verbleibenden Wasserstellen ansammeln. Und da saufen sie halt zum einen das Wasser weg. Aber vor allem sterben dann halt, wenn sich so tausende Kamele ansammeln an den Wasserstellen, dann halt auch relativ viele Kamele konzentriert nahe den Wasserquellen und verseuchen so dann mit ihren Kadavern das Trinkwasser. Drittens streifen in Dürrezeiten auch immer wieder große Kamelherden einfach durch die Ortschaften, durch abgelegene Ortschaften im Outback, die dann natürlich ganz gerne auch mal insbesondere von Aborigines bewohnt werden, weil die halt tendenziell eher in abgelegenen Ortschaften im Outback wohnen. Und dort zerstören sie dann halt Gebäude, Infrastruktur, zum Beispiel wittern Kamele wohl ganz gerne mal Kondenswasser von Klimaanlagen und versuchen dann da irgendwie an das Wasser ranzukommen und zerstören dabei dann die Klimaanlagen. Und viertens stößt so ein Kamel durch seine Verdauung auch Methan aus, ähnlich wie Kühe, nicht ganz so viel wie eine Kuh, aber trotzdem sind diese Kamele halt dann letztlich nicht so toll für Australiens Klimabilanz. Wobei die australische Regierung sich damit verteidigt, dass sie sagt, naja, das sind ja keine Nutztiere und Wildtiere, die zählen nicht in die Klimabilanz rein. Man kann nur hoffen, dass das Klima auch so sieht und sich weigert, sich mit Hilfe von Methan von vom Menschen eingeschleppten und dann freigelassenen Nutztieren zu erwärmen. Ja, jetzt ist halt die Frage, was kann man tun mit diesen Kamelen, gegen diese Kamele? Und die typisch australische Lösung lautet natürlich einfach abknallen. Und wie macht man das am besten? Wie macht es am meisten Spaß? Genau, aus dem Hubschrauber heraus. Und so wurden seit 2009 mindestens 160.000, eher deutlich mehr, also die 160.000 waren eigentlich im Jahre 2009, seither auch immer wieder tausende Kamele in Australiens Outback von Scharfschützen in Hubschraubern abgeschossen. Natürlich, quote, in Übereinstimmung mit den höchsten Standards des Tierschutzes. Wie sollte das vom Hubschrauber auch anders gehen? Aber selbst mit dieser so effektiven Maßnahme konnte man es nicht allen recht machen. Also den Kamelen wahrscheinlich schon mal nicht, aber nicht nur denen, sondern auch australische Journalisten warfen dem australischen Premierminister aufgrund dieser Aktion vor, ein Serienmörder zu sein. Und nicht nur das, sondern, Zitat des Journalisten, der hat dann auch gesagt, that's genocide, camelside. Aber es gibt nicht nur ethische Bedenkenträger, sondern auch noch eine Sache, die man, ja weiß ich nicht, die man vielleicht nicht ganz bedacht hatte. Zum Beispiel wurde der Ort Kaltukatiara 2009 von 6000 Kamelen belagert. Und als das geschah, war natürlich wieder klar, was zu tun ist. Also die Hubschrauber waren schnell zur Stelle. Und dann wurde an 3604 Kamelen ein Exempel statuiert. Und die anderen, ja weiß ich nicht, da gehe ich mal von aus, die haben die Message dann verstanden und sind wahrscheinlich dann einfach abgehauen oder so. Kostenpunkt der Aktion war 27.000 Euro ungefähr. Das heißt, naja, grob 7 Euro pro totem Kamel. Weiß ich nicht, klingt für mich nicht nach einem schlechten Preis. Der Haken an der Sache ist aber, wie immer, wenn etwas arg billig ist, dass bei diesen 7 Euro natürlich keine ordentliche christliche Bestattung mit inkludiert war. Und das bedeutet halt, dass diese 3.604 toten Kamele gleichzusetzen sind mit 3.604 Kadavern. Und die Fliegenplage und der Verwesungsgestank von diesen Kadavern, das hat den 350 Einwohnern von Kaltukatiara dann auch wieder nicht irgendwie so dolle gefallen. Und viele haben dann daraufhin den Ort verlassen. Tatsächlich war das ja auch nicht die erste bewaffnete Auseinandersetzung, die die Australier mit überschaubarem Erfolg gegen Tiere führten, denn schon 1932 verlor das australische Militär den sogenannten Emu-Krieg. Und bevor ich jetzt über das Militär lustig macht, man muss zu dessen Verteidigung schon sagen, dass die Emus zumindest zahlenmäßig klar überlegen waren. Wer sich dafür die genauen Zahlen, also wie sehr die Emus überlegen waren und ansonsten auch für weitere Details interessiert, die Kollegen, sage ich mal, also der Podcast Geschichten aus der Geschichte hat das Ganze aufgearbeitet in ihrer Episode 247. Da gehen die ausführlich auf den Emu-Krieg in Australien ein. Und da fragt man sich jetzt vielleicht, weiß ich nicht, gäbe es da nicht irgendwie eine bessere Lösung? Könnte man nicht zum Beispiel die Nachfahren der alten Kamelführer glücklich machen und ihnen ein Stück kulinarische alte Heimat anbieten? Tatsächlich haben wohl durchaus einige der muslimischen Gemeinden in Australien Interesse am Kamelfleisch von diesen Wildkamelen hier in Australien gezeigt. Und tatsächlich wurden wohl auch durchaus schon einige tausend von diesen Kamelen zum menschlichen Verzehr auch verwertet oder wenigstens zu Hunde- oder Katzenfutter verarbeitet. Aber zum einen machen halt die Halal-Vorschriften der Muslime die Sache ein bisschen kompliziert und außerdem steckt auch die Kamelschlachthofindustrie im weit entfernten, menschenleeren, heißen Outback, wo dann wahrscheinlich die Kamele halt auch immer noch von links nach rechts und wieder zurückziehen und man denen dann irgendwie hinterherfahren müsste. Das steckt halt alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen und es würde wohl noch sehr, sehr lange dauern, das so weit auszubauen, dass man dadurch mit diesen Maßnahmen, also quasi durch Verwertung der Kamele auch tatsächlich den Bestand wirklich regulieren könnte. Und ja, so lange wird man wohl in Australien auch noch Kamele regelmäßig am Straßenrand im Outback beobachten können. Übrigens, eine mehr oder weniger sinnvolle Sache wissen die Australier dann doch noch mit den Tieren anzufangen, denn tatsächlich ist ausgerechnet Huonton, also da, wo wir die Kamele auch gesehen haben, Austragungsort des höchst dotierten Kamelrennens Australiens. Der Gewinner bekommt rund 25.000 Euro.
Mal eine makaber, zynische Geschichte als Hintergrundteil hier im Podcast. Und jetzt kommen wir zu den ernsten Tatsachen des Radfahrlebens zurück. In der letzten Episode haben wir ja schon von unserem ersten Outback-Abschnitt berichtet. Das waren die 430 Kilometer von Mount Garnet nach Huonton, ohne jede weitere Siedlung dazwischen. Und wir hatten die Episode damals damit beendet, dass wir nochmal für 90 Euro in Huonton Proviant eingekauft haben und dann noch 45 Kilometer nach Prairie weitergeradelt sind. Dort hatten wir dann eben unter dem Windrad die letzte Episode aufgenommen. Und in Prairie konnten wir auch Wasser auffüllen. Allerdings war der Ort zu klein, um noch selber einen Supermarkt zu haben. Das heißt, von Huonton aus war es also wieder relativ weit bis zum nächsten Ort mit Supermarkt. Das ist nämlich der Ort Aramac und der ist wiederum 330 Kilometer von Huonton entfernt. Am Ende der letzten Episode haben wir außerdem schon angekündigt, dass laut Vorhersage uns einige heiße Tage bevorstehen würden. Und ja, leider kam es so auch. Die Temperaturen sind viel höher geworden jetzt als vor Huonton. Damals hatten wir so Tageshöchstwerte bis 29 Grad, was ja noch ganz gut ging eigentlich zum Fahren. Und jetzt war für einige Tage eben eher so 35 Grad bis 37 Grad angekündigt und auch tatsächlich so. Allerdings muss man dazu sagen, anders als in Südostasien waren die Nächte immerhin trotzdem ziemlich kühl, also angenehm kühl. Du hast einmal auf dem Tachothermometer nachgeschaut und da hat es morgens dann, als wir aufgestanden sind, sogar nur 13 Grad gehabt. Also Unterschied von fast 25 Grad zwischen Tagesmaximum und Tagesminimum. Das dürfte wahrscheinlich eine der größten Tag-Nacht-Schwankungen gewesen sein, die wir auf der Tour so hatten. Also sonst hatten wir das nie so extrem gehabt wahrscheinlich.
Ja, also ich meine, dass man sich für die ersten Kilometer morgens Handschuhe wünscht, manchmal fast schon, und es dann aber mittags trotzdem selbst im Schatten unangenehm heiß ist, das kam, glaube ich, auf unserer Tour bisher noch nicht so wirklich vor.
Ja, damals an den Tagen hinter Huonton war es auch so, dass es abends auch recht schnell abgekühlt hat. Das war dann auch angenehm. Leider die letzten Tage jetzt war es ein bisschen anders tatsächlich. Da ist es nicht mehr so schnell abgekühlt. Da war es schon auch abends noch ziemlich warm. Ja, aber was auch noch gut ist oder war, es gibt kaum Stechmücken. Also zumindest so richtig im Outback draußen, wo es so richtig trocken war, da gab es eigentlich fast keine. Man konnte sogar noch abends ein bisschen in der Dunkelheit draußen sitzen. Jetzt dann, wenn man wieder Richtung Küste fährt, dann gibt es wieder doch ein paar, aber lange nicht so schlimm wie in Südostasien natürlich. Und auch sonst, die ganzen schweißgebadeten Nächte im Zelt aus Thailand und Malaysia, die bleiben uns auf jeden Fall hier erspart. Und zwar nicht nur wegen dem, was ich schon genannt hatte, dass es abkühlt und so, sondern auch eben, weil es allgemein halt viel trockener ist, die Luft, und nicht die ganze Nacht durch hohe Luftfeuchtigkeit bleibt, sodass der Schweiß gar nicht trocknet.
Ja, aber angesichts dieser Temperaturkurven, also tagsüber sehr, sehr heiß, nachts relativ frisch, haben wir dann folgende Taktik gewählt für die folgenden Tage. Wir haben in der Regel den Wecker gestellt auf 5 Uhr morgens. Da war es dann auch noch dunkel. Sonnenaufgang war so zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr vielleicht. Das heißt, gerade als wir dann im Zelt so alles zusammengepackt haben, begann dann draußen so langsam die Dämmerung. Und dann sind wir quasi bei der ersten Dämmerung aus dem Zelt raus, haben dann noch gefrühstückt und das Zelt abgebaut und so weiter und dabei beobachtet, wie dann die Sonne hinter den Bäumen und Büschen langsam aufgeht. Und dann sind wir ja kurz nach Sonnenaufgang, also so zwischen 6 Uhr, 6.45 Uhr, so in dem Dreh, dann in der Regel auch losgefahren, haben uns aufs Fahrrad gesetzt und sind gestartet in den Tag auf die Straße. Es war auch so, dass anfangs in der Regel der Wind morgens noch relativ günstig stand. Und außerdem ist das Land hinter Huonton deutlich flacher gewesen, als es vor Huonton der Fall war. Da war es ja doch etwas hügeliger bis bergiger. Und ja, angesichts dessen, also des guten Windes und dass das Land so relativ flach ist, sind wir auch dann echt ganz gut vorangekommen und haben uns dann so zwischen 10 Uhr, 11 Uhr ein möglichst schattiges Plätzchen am Straßenrand gesucht. Oftmals haben wir es dann sogar direkt geschafft bis zu einer Rest Area mit überdachtem Picknicktisch zu dieser Zeit. Und da hatten wir dann schon, eben weil wir ganz gut vorangekommen sind, schon so 45 bis teilweise sogar 65 Kilometer auf dem Tacho. Und dann haben wir eben die heiße Mittagszeit dort im Schatten verbracht, haben in der Regel dann auch gekocht, haben unser Mittagessen gekocht, wo wir ja früher eher eigentlich immer abends erst gekocht hatten und mittags kalt gegessen haben, haben wir jetzt hier tendenziell häufiger mittags gekocht. Und dann halt so im Schatten rumgelungert bis 16 Uhr rum. Und dann sind wir halt nochmal so 10 bis 25 Kilometer gefahren, als dann eben nach 16 Uhr die Sonne auch etwas tiefer steht und es nicht mehr ganz so heiß war. Und haben uns dann so um 18 Uhr oder so einen Schlafplatz gesucht. Das heißt, wir hatten dann noch so 45 Minuten zwischen Ankunft am Zeltplatz und ja, bevor es dann so richtig dunkel wurde. Und eigentlich muss man ja sagen, ist das zugegebenermaßen ja eine Standardtaktik, die uns auch schon oft irgendwie von Leuten geraten wurde an heißen Tagen, dass also auch in Saudi-Arabien und was weiß ich, dass man halt irgendwie möglichst morgens und abends fahren soll und mittags halt eine lange Siesta im Prinzip machen soll. Und das wurde ja auch häufiger dann auch von dir, Belinda, propagiert, dass wir doch das mehrmal versuchen sollten, wenn es heiß war, ja, diese Taktik häufiger anzuwenden. Aber so konsequent und mit so langer Mittagspause und dann halt auch über so viele Tage am Stück hinweg, wie jetzt hier hinter Huonton, hat man es, glaube ich, bisher auf der Tour noch nie dann wirklich auch durchgezogen. Aber jetzt halt schon. Und es hat eigentlich auch ganz gut funktioniert, muss ich zugeben. Verrückt war halt auch, fand ich teilweise, dass man halt auch echt fast nicht geschwitzt hat. Oder jedenfalls hat man es halt kaum gemerkt. Also ich meine, verglichen jetzt mit Südostasien, da war es halt oft so, dass man, wenn man da irgendwie mal ein paar Minuten nur in der Hitze rumgefahren ist, dann war man komplett pitschnass, das ganze T-Shirt war nass, halt alles voll geschwitzt und hat getrieft und die Soße ist gelaufen überall über Stirn und Gesicht und Arme runter und was weiß ich. Und hier war man halt trocken. Also es muss einfach eine wahnsinnig trockene Luft hier offensichtlich gewesen sein, sodass man, ja, wahrscheinlich hat man schon geschwitzt, aber man hat es halt echt fast gar nicht so wirklich gemerkt. Weil man halt kommt, also das T-Shirt war furztrocken, selbst bei 35 Grad, wenn wir da durch die Hitze gefahren sind. Das war echt ein interessanter Kontrast zu Südostasien. Und ich meine, auch das Zelt war morgens immer trocken. Also obwohl man diese großen Temperaturschwankungen hatte von 25 Grad Differenz, also es nachts halt irgendwie auf 13 Grad runterging oder so, hatte man halt keinen Tau. Weil es offensichtlich eine wirklich sehr, sehr trockene Luft war.
Ja, kommen wir mal zu unserer Strecke zurück. Also die Straße, die von Prairie dann nach Süden geführt hat, die ist auf unserer Karte in Gelb eingezeichnet. Das bedeutet, die ist von einer niedrigeren Kategorie als die orangene Straße von Mount Garnet bis nach Huonton. Und tatsächlich gab es da auch nochmal deutlich weniger Verkehr als vorher. Also vielleicht kam so ein Auto pro Stunde vorbei oder noch weniger sogar. Und vor allem, was noch toll war an dieser Straße, was uns sehr gefallen hat, es gab viel weniger Zäune am Straßenrand. Also wir haben uns ja in der letzten Episode schon über die Zäune so ein bisschen beschwert oder zumindest darüber geklagt. Und jetzt war es halt so, statt der Zäune links und rechts am Straßenrand gab es hier eben Zäune, die quer zur Straße verliefen. Das heißt im Prinzip auch einmal quer über die Straße. Und auf der Straße gibt es da dann kein Tor oder Gatter, sondern da gibt es diese Cattle Grids, heißen die. Das heißt so Viehgitter. Ich kenne sie auch aus Österreich tatsächlich, von Wanderwegen. Im Grunde einmal auch quer zur Straße verläufende Metallstäbe, die so in 20, 30 Zentimeter Abstand, ja eher 20 Zentimeter Abstand ist, wo man als Mensch also gut drüber laufen kann. Aber die Kühe schaffen es scheinbar nicht so gut und werden davon abgehalten. Und ja, so läuft es dann hier eben auf den Straßen auch, die Autos brettern drüber. Ja, wir steigen dann trotzdem ab und schieben drüber, damit es nicht so holpert. Aber so fahren wir eben dann statt an den Rindergehegen entlang mit der Straße im Prinzip mittendurch. Also ja, man fährt eben weiterhin durch Land, das für die Rinderzucht verwendet wird, aber man ist nicht mehr so von den Zäunen auf der Straße eingesperrt. Und fürs Radeln ist es dadurch halt sehr viel angenehmer. Und ja, vor allem auch zum Zelten. Wir konnten da dann eben endlich mal einfach überall ab von der Straße in die Büsche und uns dort verstecken. Und ja, genau so haben wir uns das ja eben auch vorgestellt gehabt.
Und als wir dann am nächsten Morgen von dem ersten Platz hinter Prairie, wo wir uns dann eben einfach so zum Zelten in die Büsche schlagen konnten, weil es keinen Zaun gab, als wir da dann losgefahren sind, in den frühen Morgenstunden, sodass da auch noch kühl war und so, haben wir dann neben den rosa Kakadus, die es auch wieder überall gab, auch wieder richtig viele Kängurus gesehen. Also weiß ich jetzt nicht, ob das da an dem geringeren Verkehr lag oder daran, dass wir schon eben so früh morgens losgefahren sind und die halt eher in der Dämmerung aktiv sind oder dass sie jetzt hier weiter im Süden auch vermehrt leben. Aber auf den ersten 30 Kilometern an dem Tag oder so haben wir bestimmt 10, 20, 30 Kängurus gesehen. Meist so in kleinen Gruppen von 2 bis 5 Tieren. Und darunter waren sicherlich auch einige deutlich größere Exemplare als die Wallabies, die wir in Darwin ja beobachtet hatten, sondern das waren schon richtige, ordentliche Kängurus, sage ich mal. Und die stehen dann entweder auf der Straße rum oder abseits der Straße und starren einen erstmal an, wenn man kommt, so ganz neugierig und ein bisschen in, naja, Schockstarre, weil in der Schockstarre ist vielleicht falsch, aber sie bewegen sich halt erstmal nicht und gucken nur. Und wenn man ihnen dann halt zu nahe kommt, dann hüpfen sie halt davon. Also, es weiß ich nicht, nachdem wir jetzt bestimmt in den letzten Wochen an hunderten Kängurus vorbeigefahren sind, muss ich schon immer noch sagen, das ist schon echt, sind schon recht absurde Tiere irgendwie. Also vor allem die Fortbewegung durch dieses Hüpfen, das ist halt schon echt ein bisschen kurios und ja, auch relativ, ja, merkwürdig selten im Tierreich. Und man kann sich schon so richtig vorstellen, wie damals die ersten Engländer nach Australien gekommen sind und sich halt wirklich gefragt haben, als sie die ersten Kängurus gesehen haben, sag mal, was soll das denn sein? Was ist das denn für ein Tier? Und es gibt ja auch diesen Mythos, dass die Aborigines den Engländern auf diese Frage mit Ganguru geantwortet haben, was so viel heißen soll wie, ich verstehe dich nicht. Und daraus hat sich dann angeblich dem Mythos und der Legende nach der Name Känguru entwickelt. Aber wie gesagt, das ist ein Mythos, also das stimmt wohl nicht. Tatsächlich heißt Ganguru übersetzt, na also wenn du das schon komisch findest, dann warte mal ab, bis du das Schnabeltier kennengelernt hast.
Nee, Quatsch, das natürlich auch nicht. Ganguru ist tatsächlich ein Aborigine-Begriff für graues Riesenkänguru. Und das ist jetzt diesmal kein Mythos und auch kein Scherz. Aber wenn du es schon sagst, wir sind übrigens schon an einem Tümpel vorbeigekommen, wo Schnabeltiere leben sollen. Leider haben wir von denen aber keins gesehen, deswegen hatten wir es auch nicht erwähnt gehabt.
Ja, das war noch in den Atherton Tablelands, ne? Vielleicht müssen wir, um Schnabeltiere zu sehen, doch mal irgendwo in irgendeinem Zoo in Sydney oder so. Mal schauen. Vielleicht sehen wir auch noch mal welche bis dorthin. Koalas sind halt auch leider relativ selten in freier Wildbahn, ganz anders als die Kängurus. Also weiß ich nicht, ob wir auch für die vielleicht mal in einen Zoo müssten.
Ja, Kängurus haben wir mittlerweile jedenfalls genug gesehen. Und eben auch nach diesen 30 Kilometern, die du erwähnt hattest, wo wir die an dem Morgen gesehen hatten. Und da mussten wir dann abbiegen. Es gab eine parallele Straße in Nord-Süd-Richtung weiter östlich und auf diese Straße wollten wir rüberwechseln. Und es gab tatsächlich auch so eine diagonale Verbindungsstraße, also perfekt für uns zum Fahren eigentlich von der Richtung her. Die ist 70 Kilometer lang gewesen und war aber nur geschottert. Das war eigentlich unser erster nennenswerter Schotterabschnitt dann in Australien. Du warst eigentlich ganz happy mit der Qualität, so wie du so schnell wie du gefahren bist zumindest und so. Ich war jetzt nicht ganz so happy. Manchmal war es schon ein bisschen sandig und man konnte noch fahren, aber wenn es halt sandig ist, ist es viel mühsamer. Man muss viel mehr treten, um voranzukommen und es war halt heiß. Deswegen war ich wahrscheinlich nicht so happy.
Also nachdem wir jetzt auch noch ein paar andere Schotterstraßen in Australien ja gefahren sind, kommen wir nachher noch dazu, vielleicht mal so insgesamt zur Qualität, würde ich sagen, sie sind schon, also im Schnitt auf jeden Fall deutlich, deutlich besser als der Schnitt, was wir an Schotterstraßen zum Beispiel in Zentralasien oder so hatten. Also alle, die die Schotterstraßen in Zentralasien gewohnt sind, die können guten Gewissens auch die Schotterstraßen in Australien fahren. Aber es ist meistens dann doch noch immer noch nicht so gut, wie wenn ich jetzt in Deutschland irgendwie einen Schotterradweg oder so habe. Man hat schon hin und wieder mal Washboard ein bisschen und es schwankt halt sehr. Die werden immer mal wieder gegradet mit diesem Grader, also mit dieser ja, Planierraupe, wenn man so möchte. Ist keine Planierraupe, ist halt ein Grader. Aber der macht die Straße halt dann immer mal wieder eben und entfernt das Washboard und dann ist halt immer so ein bisschen eine Glückssache, wie lange das letzte Mal her ist, dass sie das gemacht haben. Aber ja, insgesamt finde ich, ist die Qualität ganz in Ordnung, aber es ist auch immer ein bisschen Glücksspiel schon. Oder wie würdest du das sagen?
Ja, ich hoffe, du hast jetzt nicht zu viel versprochen, weil so viele Schotterstraßen sind wir jetzt dafür die Größe Australiens auch nicht gefahren. Aber ja, so könnte man sagen. Und so oder so, toll an den Schotterstraßen ist ja, dass es da einfach fast gar keinen Verkehr mehr gibt. Also zumindest jetzt auf der, von der wir jetzt erzählen, da haben wir genau 3 Autos auf den 70 Kilometern Straße gesehen. Also das war schon sehr wenig. Und außerdem war natürlich toll, dass es weiterhin keine Zäune gab. So konnten wir wieder gut versteckt im Gebüsch zelten. Also das war eigentlich super. Und am nächsten Tag haben wir dann tatsächlich die asphaltierte Straße, also diese Parallelstraße weiter im Osten erreicht und haben es dann, wo es wieder gut gefahren ist auf der Asphaltstraße und hatten tatsächlich auch ein bisschen Rückenwind, bis zur Mittagspause dann bis zu einer Rest Area geschafft. Vor Huenden war es ja so, dass wir meistens an Rest Areas gezeltet haben, weil da ja überall die Zäune sonst waren und man sich nicht so ins Gebüsch schlagen konnte. Ab hier haben wir es jetzt eher so gemacht, dass wir immer an den Rest Areas die lange Mittagspause eben gemacht haben und dann eben stattdessen komplett wild im Busch gezeltet haben. Vor allem, weil es ja eben auch so heiß war und an den Rest Areas immer überdachte Plätzchen sind. Und in diesem Fall war es so, dass es eben nicht nur überdachte Picknickplätze gab, sondern laut unserer App Wikicamps, die wir hier in Australien benutzen, auch Toiletten mit Wasser. In Australien sind diese Toiletten eigentlich fast immer mit Wasser ausgestattet, auch in der Pampa und so. Und entsprechend hatten wir diesen Stopp eben auch zum Wasserauffüllen eigentlich fest eingeplant. Leider hat sich dann aber herausgestellt, das Wasser, was da rauskam aus diesem Container, war ziemlich bräunlich trüb. Also es steht auch immer da meistens, dass es no drinking water oder non-portable water.
Also immer, wenn es quasi aus einem Tank kommt, steht da, dass es nicht trinkbar ist. Und wenn es aus einer Leitung kommt, weil die Rest Area noch in der Nähe zu irgendeinem Dorf ist, dann kann man es in der Regel trinken. Ich glaube, dann steht normalerweise auch nicht, also zumindest so als Faustregel, ne? Vielleicht nicht in dem Einzelfall, aber als Faustregel.
Ja, bei uns ist das normalerweise sowieso egal, weil wenn halt dran steht, dass es kein Trinkwasser ist, dann sagen wir halt gut, dann benutzen wir halt unseren Filter und dann kann man es trinken. Aber ja, wir wollen unseren Filter jetzt auch nicht komplett verstopfen, weil es war halt schon ziemlich, vielleicht war da Sand drin gelöst, total viel oder so. Und außerdem haben wir gedacht, ja, hier in der Rest Area, da kommt bestimmt und da kam auch bisher mindestens einmal stündlich irgendein Campervan oder so ein Geländewagen mit Wohnwagen kombiniert vorbei. Und fast jeder davon hält eben auch für eine kurze Pause am Klo oder zur Mittagspause auch. Da haben wir gedacht, ja, fragen wir da einfach mal nach, ob die vielleicht noch so 10 Liter Wasser aus ihrem Wassertank für unseren Ortliebwassersack abzwacken könnten. Tatsächlich die Ironie dabei, zuvor am Tag hatten wir schon dreimal Wasser angeboten bekommen. Also einmal von zwei netten Australiern im Geländewagen. Das war noch auf der Schotterstraße, kamen die vorbei, haben angehalten, so ein bisschen gequatscht, so auf australischem Slang auch. Und der Typ, der hat mich auch total an Crocodile Dundee erinnert, so von der Art. Jetzt nicht unbedingt vom Klamotten, der hatte jetzt keine Krokodilleder an oder so ein Quatsch. Überhaupt nicht. Der war halt so ein Standard australisch kurze Hose. Ich glaube, er war barfuß ausgestiegen sogar. Weiß nicht, ob er einen Hut hatte. Aber so von der Art, wie er geredet hatte und so sein, weiß ich nicht, seine Art her einfach so eine Mischung aus australischem Gentleman und weiß ich nicht.
Rinderfarmer halt.
So auf die Art, war aber lustig, dieses Stereotyp hat da perfekt gepasst irgendwie. Jedenfalls, die haben uns Wasser angeboten, haben halt gesagt, nee, passt, wir kommen ja nachher noch wo vorbei, wo wir auffallen können, wollen wir nicht schleppen, so auf die Art. Später kamen wir dann noch bei Straßenarbeitern vorbei, die uns angehalten haben. Also die hatten so einen Grünstreifen am Straßenrand gemäht. Die haben uns erstmal zwei kühle Flaschen Wasser gegeben, zwei kleine. Die haben wir auch genommen und leer getrunken, aber wollten dann nicht noch mehr Wasser nehmen, weil wir wieder dachten, ja, nee, später können wir noch auffüllen, brauchen wir jetzt nicht schon was schleppen. Und dann direkt vor der Rest Area hat uns ein Camper noch gefragt, hier, ob wir irgendwas brauchen. Und wir so, nee, wir fein und so. Und direkt danach, da waren wir wohl ein bisschen zu stolz vorher noch. Und dann ist das Wasser halt bräunlich gewesen, kurz danach, als wir es uns angeschaut hatten. Also hätten wir vielleicht nicht so stolz sein sollen. Oder so voreilig die Angebote ablehnen, wenn wir uns nicht 100% sicher sein können, zumindest, ob das Wasser gut ist, was wir uns da ausgesucht haben.
Ja, aber jedenfalls hat uns halt diese Erfahrung, dass die ganzen Leute da immer super nett waren und uns von sich aus im Prinzip schon Wasser aufdrängen wollten, fast schon. Das hat uns halt ein bisschen darin bekräftigt, dass die meisten Autos, Fahrzeuge, die hier unterwegs sind und dann eben je nachdem auch in der West Area halten, dass die halt schon genug Wasser dabei haben und auch gerne bereit sind, uns ein bisschen was davon abzugeben. Und als wir dann da in der West Area dann auch einen der Camper, der dann da als nächstes dann quasi kurz angehalten hat, gefragt haben, war das auch überhaupt kein Thema. Ne? Der hat uns sofort liebend gern unseren 10 Liter Ortliebsack vollgemacht.
Ja, und nicht nur das, der hat uns tatsächlich auch zusätzlich zum Wasser noch einfach von sich aus noch Orangen, Tomaten und einen abgepackten Salat in die Hand gedrückt. Und später hat dann auch nochmal ein anderer Camper an unserem Platz gehalten und hat uns noch 4 Schnitze Wassermelonen in die Hände gedrückt. Und auch am nächsten Tag wieder, als wir bei der Mittagspause nochmal einen Camper nach ein bisschen Wasser gefragt haben, hat er uns auch wieder noch 2 kühle Dosen Cola tatsächlich dazu gegeben. Also die haben ja immer einen Kühlschrank mit dabei, sehr praktisch. Da haben wir kühle Cola trinken können. Also auch hier in Australien, zumindest mal im Outback, sind die Leute offensichtlich wieder super nett und hilfsbereit. Und zwar deutlich über das Wasser hinaus, wonach wir ja nur gefragt hatten, sozusagen.
Ja, du hattest ja vorhin gesagt, die nächste Stadt mit Supermarkt nach Yunden war dann Aramac und noch circa 70 Kilometer vor diesem Aramac hat sich dann die Landschaft nochmal relativ radikal geändert. Es gab plötzlich fast gar keine Bäume mehr, wirklich nur endloses, gelbes, strohiges Gras und dadurch konnte man auch plötzlich mal in alle Richtungen richtig weit sehen, was im Prinzip eine schöne Abwechslung hätte sein können. Aber das Ganze hat zwei Probleme mit sich gebracht. Erstens hatte der Wind an diesem Tag gedreht. Das heißt, erstmals in Australien jetzt hatten wir mit konstantem, kräftigem Gegenwind zu kämpfen. Und ohne die Bäume am Straßenrand trifft der halt dann noch ungebremster und ungehemmter auf uns und bremst uns damit noch mehr herunter. Und ja, das hat schon nicht besonders Spaß gemacht, da dann zu radeln. Und außerdem wird halt auch das Zelten nicht einfacher. Also da gab es dann halt auch doch wieder Zäune am Straßenrand und auch schon in der Nacht zuvor hatten wir irgendwie zwischen Straße und dem parallelen Zaun zelten müssen, was jetzt nicht so dramatisch war. Also die Zäune, die verlaufen ja schon meist so 30 Meter ungefähr von der Straße entfernt. Das heißt, da konnten wir uns dann trotzdem noch so ein bisschen hinter kleinen Büschchen verstecken vor der Straße und außerdem sind, glaube ich, während der ganzen Nacht sind keine 3 Autos, glaube ich, in unserem Zelt vorbeigekommen. Also da ist dann halt auch auf diesen nicht mehr Hauptstraßen ist halt auch echt gerade nachts dann wirklich kein Verkehr mehr. Aber ja, jetzt hier ohne Bäume, auch wieder alles eingezäunt, da musste man es halt wirklich völlig offen und sichtbar neben die Straße stellen, vielleicht 15 Meter Abstand. Aber immerhin hatten wir dann durch den weiten Blick auf den Horizont mal einen relativ schönen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. Und auch da war ja nachts quasi kein Verkehr, also war jetzt auch nicht so dramatisch, wie wir im ersten Moment da, als wir vor dem Zeltplatz standen, gedacht hätten.
Ja, nachts war kein Verkehr und die Straße ist relativ eng und klein gewesen. Aber trotz der kleinen Straße war relativ viel Roadtrain-Verkehr tagsüber tatsächlich und auch einige Autos. Und außerdem, vielleicht dadurch, vielleicht auch, weiß ich nicht, weil mehr davon rumgehüpft sind, gab es leider entlang dieser Straße am nächsten Tag so viele Känguru-Roadkills, die wir gesehen haben, wie noch nie zuvor. Also ich habe irgendwann mal angefangen zu zählen und hatte mehr als ein totes Känguru pro Kilometer auf der Straße liegen. Das war wirklich nicht schön mit anzusehen. Ganz so viel waren es jetzt insgesamt über den Schnitt seither nicht mehr. Also es war an diesem Tag schon extrem, aber trotzdem war es ab diesem Punkt schon irgendwie tägliche Normalität, die toten Kängurus auf der Straße zu sehen, wenn es auch nicht immer ganz so schlimm war wie in diesem Abschnitt, aber auf jeden Fall hat man schon täglich so ein Roadkill-Känguru auf der Straße. Ja, wir haben dann schließlich auch den nächsten Ort, Aramac, eben erreicht und den hat man schon von Weitem gesehen, also hat mich ein bisschen so an die Mongolei erinnert, wo man ja auch schon von Weitem die Orte gesehen hat, weil es ja auch da jetzt so flach war und hier gab es ja jetzt auch keine Bäume mehr und dann konnte man halt, weiß ich nicht, 6, 8 Kilometer vorher hat man die Stadt gesehen und hat sich noch total gezogen und außerdem hat der Ort sich schon durch viele Werbetafeln angekündigt, die schon kilometerweit vor dem Ort am Straßenrand aufgestellt wurden. Hier Spar zum Einkaufen oder irgendwie Karawanenpark oder weiß ich nicht, alte Mine und sonst was, was man besuchen kann, so Zeug irgendwie. Ja, und für uns lagen eben 5 Nächte zwischen Huanten und Aramac. Und ab Aramac hat sich zumindest zwischenzeitlich die Versorgung ein bisschen vereinfacht tatsächlich, weil auf den nächsten 400 Kilometern hinter Aramac, da lagen die Ortschaften Bacolden, Blackall, Tambo und Orgathella. Und alle waren groß genug für einen Supermarkt und das heißt, fürs Erste mussten wir da also nicht mehr für eine ganze Woche, sondern nur noch so für 1, 2 Tage einkaufen und entsprechend den Proviant mitschleppen. Ja, groß genug für einen Supermarkt. Das heißt nicht, allerdings nicht so viel hier. Der größte dieser Orte, das ist Borkolden gewesen mit 1540 Einwohnern. Der kleinste war Tambo mit 283 Einwohnern. Aber ja, im Verhältnis zu dieser geringen Einwohnerzahl, ich weiß gar nicht, wie viel mein Heimatdorf Eberstedt-Burg an Einwohnern hat, aber womöglich mehr als beide zusammen. Und ja, dafür ist aber die Infrastruktur in diesen Outback-Städtchen wahnsinnig gut ausgebaut. Und deswegen wollen wir hier an der Stelle auch mal kurz beschreiben, wie so eine typische Outback-Siedlung in Zentral-Queensland eigentlich so aussieht.
Ja, weil also generell sehen diese Orte eigentlich alle relativ ähnlich aus, muss man sagen. Also die Straßen, die sind in der Regel so im Schachbrettmuster angelegt. Die Straßen sind auch extrem breit. Also ich würde sagen, jede einfache Dorfstraße, die da in diesen Käfern auch einfach nur so durchs Wohngebiet führt, die ist breit genug, dass da locker 3 Roadtrains komfortabel aneinander vorbeikommen. Also es ist echt ein bisschen absurd teilweise. Und der viele Platz, der wird auch kaum genutzt. Also es ist kaum was los auf den Straßen. Vor allem natürlich auch, wenn man gerade aus Südostasien kam. Also dann wirken die Orte wirklich fast wie ausgestorben im Vergleich zu den Ortschaften in Südostasien. Es gibt wahnsinnig viel Parkraum. Also die Straßen, wie gesagt, sind so breit, dass man auch das Gefühl hat, dass da quasi halt irgendwie auch das so eingerechnet ist, dass man da auch immer noch auf beiden Seiten der Straße parken kann, auf der Straße und dann noch immer noch gut Platz ist für den Verkehr in der Straßenmitte in beiden Richtungen. Aber die meisten Parkplätze sind frei. Also auch da stehen eigentlich gar nicht so viele Autos rum normalerweise, wie sie Parkplätze haben. Und ja, übrigens, wenn es darum geht, nicht so viel los, in Queensland hatten wir auch nur noch relativ selten Aborigines, also ganz anders noch als in den Northern Territories. Viele von diesen Orten waren doch eigentlich mehr oder weniger ausschließlich von weißen Australiern bewohnt. Außer jetzt tatsächlich hier in Mandabra. Hier gab es auch wieder tatsächlich einige dunkelhäutige Menschen eher, also vermutlich Aborigines. Aber davor die ganzen Orte, auch die du jetzt gerade genannt hast da, zwischen Aramac und Augathella, weiß ich nicht, ob wir da einen Aborigine gesehen haben. Und ja, also vor allem halt Weiße, und die wohnen dann auf Grundstücken, die sind großzügig, die sind umzäunt, die waren jetzt nicht übermäßig gepflegt, würde ich sagen, aber der Rasen war schon gemäht und wird auch gesprengt, also der ist auch in der Regel relativ saftig grün, ganz anders als häufig das Umland. Die Häuser sind einstöckig, also so ein bisschen wie man es aus den USA kennt, so Bungalows im Prinzip, teilweise eben auch wieder auf diesen 20 cm hohen kleinen Stelzen gebaut, so kleine Stelzenhäuschen, leicht aufgebockt. Ja, dann gibt es immer eine Hauptstraße und an der liegen die Geschäfte.
Ja, und das sind meistens ein kleiner Supermarkt. In der Regel gab es separat auch einen Butcher, also einen Metzger, eigentlich in jeder Stadt. Dann noch eine Apotheke, gegebenenfalls auch noch einen Bäcker, aber ja, mit für uns Deutsche recht enttäuschender Auslage. Also meistens gab es nur, oder wir sind gar nicht mehr so oft reingegangen, aber bei den ersten gab es halt nur so Toastbrot und Kuchen. Es gab immerhin Croissants, aber die waren dann zu teuer für uns. Und ja gut, Toastbrot können wir auch im Supermarkt kaufen, ist auch nicht besser da oder schlechter. Kaufen wir lieber gar nicht.
Gescheites Brot gab es jedenfalls nicht. Also das haben wir tatsächlich bisher eigentlich nur in dem großen Supermarkt Woolworths gefunden. Und so ein Carrefour-Supermarkt, den gibt es halt auch nicht im Outback. Dafür sind die Orte zu klein, das wird sich nicht lohnen. Den gibt es dann nur wieder in den größeren Städten.
Ja, entsprechend waren das nur so Pseudo-Bäcker hier für uns, die wir dann auch nicht mehr besucht haben. Ja, insgesamt, wenn man die von außen sich anschaut, die Läden, die Architektur und vor allem auch die Schriftarten der Werbetafeln oder des Namens vorne drauf, die haben stark an den Wilden Westen erinnert, also richtig wie so eine Westernstadt. Und was es auch noch gab, neben den Läden, relevant für uns, es gab meistens eine kleine Bibliothek und oder so ein Visitor Information oder so ein Amt, also Rathaus oder sowas Kleines. Und warum das für uns relevant ist, also nicht, dass wir da in der Bibliothek unseren Lesestoff irgendwie holen würden und dann bei der nächsten Bibliothek wieder abgeben. Nee, selbst in Orten von der Größe, dass es eine Bibliothek und mehrere Campingplätze gibt, haben wir oft eben kein mobiles Netz gehabt. Wir haben irgendwann festgestellt, dass unsere Woolworth-SIM-Karte offenbar nicht alle Sendemasten des Telstra-Netzes nutzen darf und entsprechend gerade da im Outback, wo wir rumgedüst sind, halt nirgends Empfang war. Und dann sind wir immer wieder auf die Bibliotheken angewiesen gewesen oder auch aufs Rathaus, weil es da meistens eben kostenloses WLAN gab. Zum Beispiel die letzte Episode, die haben wir in Bacolden vor der Bibliothek veröffentlicht tatsächlich. Außerdem wichtig für uns, es gibt eigentlich immer mindestens einen Park mit überdachten Picknicktischen und kostenlosen öffentlichen Toiletten. Und manchmal, ja sogar häufig würde ich sagen, ist sogar eine Dusche dabei irgendwo in dem Ort bei den öffentlichen Toiletten. Und der Zustand und die Sauberkeit der Duschen und auch der Toiletten sind eigentlich immer, ja, ordentlich, sehr, sehr ordentlich sogar, gibt meistens Seife, gibt auch immer viel Klopapier und ist auch meistens sauber und so, also ja, kann man sich nicht beschweren.
Ja, wir haben auch durchaus öfter dann beobachtet, wie ein Angestellter der Stadt oder so mit dem Auto vorgefahren ist, um das dann zu reinigen, also das ist wirklich in einem Top-Zustand, ja. Ja, wenn man dann aus dem Zentrum, also dieser Hauptstraße, wo die ganzen Geschäfte liegen, an einem so typischen Outback-Ort, wenn man da ein bisschen rauszoomt, dann gibt es noch drei weitere Dinge, die in einer Outback-Siedlung offenbar auf keinen Fall fehlen dürfen. Das erste ist ein Golfplatz. Also, okay, zugegeben, in Aramac gab es tatsächlich keinen, aber das ist auch der einzige Ort von denen, die du vorhin genannt hast. Also hier von Aramac, Bacolden, Blackhall, Tambo, Augathella, die hatten alle einen Golfplatz, bis auf Aramac. Was sie tatsächlich alle hatten, auch Aramac, war ein Flughafen oder zumindest mal irgendwie so ein Flugplatz, irgendeine Landebahn, wo man dann entsprechend auch zumindest mal mit einem kleinen Propellerflugzeug oder so landen kann. Und das Dritte, was nicht fehlen darf in, glaube ich, jeglichem Ort, jeder Größe in Australien, jedenfalls im Outback, aber so klein wie er auch sein mag, das sind Campingplätze.
Ja, wahrscheinlich gibt es in ganz Australien keinen Ort mit mehr als 20 Einwohnern, der nicht mindestens einen Campingplatz hat oder sowas ähnliches. Also Bacolden zum Beispiel, wie gesagt, keine 2000 Einwohner, hat 3 gehabt. Und viele der Outback-Orte, muss man auch sagen, die scheinen auch maßgeblich vom Campingtourismus oder Allgemeintourismus zu leben. Also die haben dann irgendwelche alten Minen oder komische andere Sehenswürdigkeiten, die wir uns normalerweise nicht angeschaut haben, zugegebenermaßen. Aber da gibt es dann halt in den Städten eben zum einen privat betriebene Caravan-Parks, heißen die. Die sind halt ein bisschen teurer, aber auch gepflegter dafür und haben zum Beispiel mal einen Pool oder sonst irgendwelche Luxussachen. Da kannst du dich auf jeden Fall an Strom und Wasser anschließen als Camper. Also Luxus-Camping quasi. Und dann gibt es außerdem aber normalerweise auch kommunale Campingplätze. Die sind meistens oder zumindest oftmals auch kostenpflichtig, manchmal auch kostenlos. Aber wenn sie was kosten, dann sind sie trotzdem recht günstig. Also 5 bis 15 Euro pro Camper pro Nacht normalerweise. Also pro Zelt pro Nacht, nicht pro Person. Und ja, für Zelte gibt es eigentlich keine extra ausgeschriebenen Preise auch. Es gibt, wenn es eine Aufteilung gibt, dann powered und unpowered. Das heißt, ob man jetzt Strom hat noch, irgendeine Steckdose oder halt kein Strom.
Was ja ein bisschen schade ist, man würde sich halt mit einem Zelt, wie wir es halt unterwegs sind, hoffen, dass es da halt ein bisschen günstiger ist, als wenn ich da mit dem Campervan oder sogar mit dem Wohnwagen oder so ankomme, weil man ja auch viel weniger Platz wegnimmt und so. Aber ja, ich glaube, diesen Tourismus mit dem Zelt, den haben sie meistens gar nicht so richtig im Blick, dass sie jetzt da extra Preise dafür machen würden. Deswegen müssten wir dann theoretisch auch in der Regel den Standardpreis zahlen. Das ist natürlich ein bisschen doof.
Und dann neben diesen zwei Campingplatzarten gibt es ja außerdem noch die Rest Areas, aber nicht nur irgendwo entlang einem Highway, wo nichts ist, sondern auch manchmal eher so außerhalb, auch bei den Städten, so ein bisschen abseits dann halt. Aber die sind eben kostenlos und ja, die sind ja nur dazu da, dass man sozusagen als Fahrer mal irgendwie eine Pause hat, wenn man eine lange Fahrstrecke hat oder so. Und deswegen sind die häufig auch so, dass die auf maximal eine Nacht beschränkt sind. Selten auch mal 2 Nächte oder sowas. Und in Bacolden zum Beispiel gibt es keinen kommunalen Campingplatz, sondern nur 3 Caravan Parks. Die waren uns natürlich zu teuer. Aber es gab 2 Kilometer außerhalb der Stadt eine Rest Area, wo man kostenlos campen darf und entsprechend war das natürlich unsere Wahl.
Ja, und wir nutzen diese Orte dann halt natürlich immer zum Einkaufen und natürlich auch zum Wasser auffüllen. Also das Leitungswasser ist, soweit wir erzählt bekommen haben und auch jetzt selbst die Erfahrung gemacht haben, in der Regel trinkbar. Der Geschmack ist halt so ein bisschen durchwachsen manchmal, ist jetzt nicht immer so doll, aber damit muss man halt im Outback je nachdem auch mal leben. Durchfall haben wir jedenfalls keinen bekommen. Und wie gesagt, wenn explizit dabei stand, dass es nicht trinkbar ist, haben wir es halt gefiltert und das hat dann auch funktioniert. Dann ja, sind wir eben so ein bisschen auf diese offenen WLANs angewiesen, die wir dann da abgegriffen haben. Also zum Beispiel auch, um die Wettervorhersage zu prüfen. Und in Aramac jetzt zum Beispiel, da gab es auch einen Campingplatz, der hat eben 25 australische Dollar gekostet, also das wären dann so 13 Euro. Die musste man aber nur in so eine Honesty-Box, also quasi in einen Briefkasten reinwerfen. Es war quasi so auf Vertrauensbasis. Und wir haben dann gesagt, naja, komm, lass halt einfach mal kurz die Duschen benutzen und sonst nichts. Also wir sind dann da nicht irgendwie 10-mal aufs Klo gegangen, weil wir da längere Zeit verbracht haben und haben auch keinen Strom gezogen. Und da haben wir halt gesagt, ja gut, was ist da ein fairer Preis? Vielleicht 5 australische Dollar, einfach wenn man mal nur ein bisschen duschen geht und dann weiterfährt. Und das haben wir dann halt auch gemacht. Haben wir dann 5 Dollar reingeworfen und haben dann uns nicht dorthin gestellt, sondern irgendwo wild dann außerhalb der Stadt gezeltet. In Blackhall gab es kostenlose Duschen, die wir genutzt haben, angeschlossen an so eine öffentliche Toilette in einem Park. In Orgathella haben wir tatsächlich dann auch auf dem städtischen Campingplatz übernachtet. Der hat in dem Fall 10 Dollar gekostet, also ungefähr 5 Euro für uns. Das heißt, ja, das haben wir dann auch mal genutzt. Da konnte man dann natürlich auch duschen und so weiter. Und wir haben das Zelt dann natürlich auch nicht auf den Schotterplätzen aufgestellt, die es dort in Augathella für die ganzen Camper und so weiter gab, quasi als Parkplätze, sondern wir haben unser Zelt natürlich auf den grünen Rasen neben die Picknicktische gestellt. Das war aber vielleicht ein Fehler.
Ja, wem fällt der Fehler auf? 2 Sekunden. grüner Rasen mitten im Outback, da ist irgendwas faul, oder? Um Mitternacht bist du dann nämlich aufgewacht, weil plötzlich ein starker Wasserstrahl unter der Apsis hindurch direkt ins Zelt reingeschossen ist. Zum Glück erstmal nur für wenige Sekunden, ne? Erstmal aufwachen kurz. Und nach einer halben Minute schießt der Strahl wieder ins Zelt. Offenbar gab es da Rasensprenger, erklärt auch, warum der Rasen so schön grün war. Bevor der Sprenger also direkt vor unserem Zelt seine dritte Rotation beenden konnte, bist du zum Glück schnell aus dem Zelt gesprungen und hast den wasserdichten Ortli-Packsack als Barriere zwischen die Düse und unser Zelt gelegt.
Ja, der Packsack, der war dann am nächsten Morgen auf jeden Fall mal sauber. Das war das Positive daran. Und ja, auch Zelt und auch die Schlafsäcke und so. Deiner ist vor allem, glaube ich, ein bisschen nass geworden. Das aber dadurch, dass es ja immer heiß und trocken ist, also das war alles relativ schnell wieder trocken. Das war jetzt, ich glaube, das Zelt war am nächsten Morgen schon wieder trocken, mehr oder weniger. Das war jetzt alles nicht so ein großes Problem. Aber auf jeden Fall was, wo wir dann in Zukunft ein bisschen mehr drauf geachtet haben. Es war ein kleiner Schreckmoment nachts, dass plötzlich so ein mega Wasserstrahl da mitten ins Zelt reinschießt. Ich meine, insgesamt muss ich sagen, dass mich Teile dieser Infrastruktur vor allem so ein bisschen auch an Israel erinnert haben. Also dort vor allem so im Süden von Israel, in der Wüste Negev. Also ich würde halt irgendwie so ein bisschen vergleichen, dass Israel und Australien beides schon irgendwie relativ westlich geprägte Länder sind, so kulturell und wirtschaftlich. Also Australien sowieso, aber ich denke auch bei Israel kann man das schon einigermaßen sagen, weil halt viele der Bewohner nach dem Zweiten Weltkrieg aus westlichen Ländern irgendwie gekommen sind. Es sind auch relativ reiche Länder und noch vergleichsweise junge Länder. Und sie haben halt offensichtlich beide eine relativ ausgeprägte Outdoor-Kultur. Also die Leute gehen gern wandern und raus in die Natur. Und das sorgt halt dafür, dass man viele Campingplätze hat, die teilweise eben auch kostenlos sind, die auch rege genutzt werden. Aber auch nicht nur die Campingplätze, sondern es gibt halt auch überall Picknickplätze, Aussichtspunkte, Infotafeln an Sehenswürdigkeiten oder an irgendwelchen besonderen Orten oder da ist irgendwo ein besonderer Baum und dann steht da eine Tafel daneben, was jetzt an diesem Baum so besonders ist und so weiter. Also diese ganzen Dinge, ja, die hatten wir halt seit Israel in dem Ausmaß eigentlich nicht mehr. Und keine Ahnung, diese kleinen entlegenen Orte hier in der Wüste versuchen auch irgendwie aus allem eine Attraktion zu machen. Also hast du ja vorhin auch schon gesagt, dass da jede alte Mine oder so irgendwie beworben wird und das, obwohl es jetzt ja teilweise mehr, teilweise aber auch vielleicht weniger spannend ist. Also zum Beispiel im Black Hall, da wird irgendwie so ein künstlicher schwarzer Baumstumpf total abgefeiert und da gibt es mehrere große Hinweisschilder und Infotafeln. Und der Hintergrund ist, dass das der Baumstumpf war, den man vor 100 Jahren bei Landvermessungsarbeiten genutzt hat, um seine Messgeräte draufzustellen. Ja, beziehungsweise eigentlich muss man sagen, es ist gar nicht mal der Baumstumpf, denn der eigentliche Baumstumpf von damals, der ist irgendwann abgebrannt und deswegen gibt es hier nur noch diese Replik davon. Und ja, das ist halt dann, ne, sowas haben sie halt irgendwie alle Nase lang, jedes Kaff hat halt irgendwie so eine Sehenswürdigkeit von dieser Art, wo man ja vielleicht nicht unbedingt jede einzelne davon gesehen haben muss. Jetzt hier zu Black Hall, es gibt da in Australien wohl auch die Redensart Beyond the Black Stump. Das heißt, wenn man so von der unzivilisierten Region Australiens redet, dann sagt man halt so, ja, alles was Beyond the Black Stump ist, ist halt quasi unzivilisiert. Und die Leute in Black Hall, die behaupten halt dann auch, dass in diesem Spruch dieser konkrete Baumstumpf hier in Black Hall gemeint ist und dass Black Hall damit die Grenze zwischen Zivilisation und dem ganzen Rest von Australien darstellt. Und dann gibt es in Black Hall auch noch als zweite große Sehenswürdigkeit eine Statue von Jack Ho. Ich weiß nicht, ob man den Ho ausspricht. H-O-W-E. Und der wird für eine ganz besondere Leistung verehrt. Und zwar hat er am 10. Oktober 1892 in 7 Stunden und 40 Minuten nicht weniger als 321 Schafe geschoren. Wohlgemerkt mit einer Schere, also nicht mit einem modernen elektrischen Schergerät. Und ja, da standen wir vor der Statue und haben respektvoll unsere Fahrradhelme gezogen, ob dieser grandiosen Leistung.
Ja, es gab noch eine andere Sache in diesen Tagen, die wir ganz interessant fanden, wo die Australier aber leider ausnahmsweise mal kein Schild aufgestellt hatten. Wir haben tatsächlich den südlichen Wendekreis überschritten. Damit sind wir jetzt auch endgültig offiziell aus den Tropen wieder raus. Und auch die Sonne, die uns ja gerade ziemlich verfolgt, die wird uns nicht mehr einholen, auch wenn sie uns ganz schön auf den Fersen geblieben ist. Also sie wird uns deswegen nicht mehr einholen, sage ich, weil sie nie mehr 90 Grad über uns stehen wird, so wie es in Thailand damals der Fall war. Trotzdem steht sie für uns aber leider immer noch höher, als der höchste Sonnenstand im Sommer in Karlsruhe ist. Deswegen ist es entsprechend weiterhin jeden Tag, gerade mittags, sehr heiß. Und ja, hier, wo wir da rumfahren, die Tage und rumgefahren sind, ist außerdem die Landschaft auch recht trocken gewesen. Also in der letzten Episode hatten wir erzählt, dass es quasi überall Wald gab und dass wir teils sogar in Bächlein baden konnten. Also nicht nur dort, wo der komische Typ dich, Tizian, beim Baden da blöd angemacht hatte, weil du dich da umgezogen hattest danach. Auch später haben wir ja beide noch in so einem Flusschen gebadet mal. Ja, wir haben tatsächlich auch sehr, sehr viele kleine Flussläufe oder auch große Flussläufe gekreuzt seit Q-Enden. Die haben auch in Australien alle irgendeinen Namen, der auf einem Schild davor steht. Zum Beispiel Baku River, Warrego River, Redford Creek oder Box Gully oder sonst irgendwas. Also es wird unterteilt zwischen Rivern, Creeks und Gullies. Aber seit U-Enden waren halt alle ausgetrocknet. Alle bis auf einen einzigen, den Dawson River. Da ist noch Wasser drin gewesen. Aber bei den anderen war es so, dass die entweder komplett strohtrocken waren oder höchstens noch irgendwelche schlammigen Pfützen übrig waren.
Ja, alle bis auf den Dawson River und tatsächlich jetzt heute, ne? Vorhin, als wir hier nach Mundabra reingefahren sind, hatten wir auch mal wieder ein relativ klares Flüsschen und tatsächlich jetzt auch hier neben dem Park, wo wir gerade sitzen, ist tatsächlich Wasser im Fluss, wobei das auch eine Staumauer ist und so. Also ich weiß nicht, ob da wirklich was fließt, aber es gibt zumindest Wasser, ja. Aber es wird jetzt hoffentlich wieder ein bisschen besser, wo wir näher an der Küste sind, aber es war schon echt sehr, sehr, sehr trocken und wir sind über sehr, sehr, sehr viele ausgetrocknete Flussläufe gefahren. Ja,
ja, und dazu kam ja noch, dass der Wald kaum noch so dicht war, wie er vor U-Enden meist war, sondern teilweise ja auch nur dieses Gras, wie du vorhin beschrieben hattest, kein Baum weit und breit.
Wobei das auch eher die Ausnahme war, ne? Meistens hatte man schon ein paar Bäume, um Schatten zu finden, für eine Pause zumindest.
Ja, wenn da kein Zaun war, wohinter die Bäume dann standen. Also es war insgesamt einfach heißer, trockener und gab weniger Schatten und weniger Wasser zum Abkühlen als zuvor. Und nachts hat es zwar immer noch weiterhin runtergekühlt, aber dann irgendwann halt nicht mehr bis auf 13 Grad, sondern nur noch bis auf, weiß ich nicht, 17, 18 Grad und das auch nur in den frühen Morgenstunden. Kurzum, im Abschnitt der letzten Episode, da hatten wir noch Leute getroffen, die meinten, dass da noch nicht so das richtige Outback gewesen wäre. Aber hier jetzt auf diesem Abschnitt haben uns die Leute versichert, sie würden das definitiv schon als das richtige Outback bezeichnen.
Ogathella war dann also der letzte von diesen paar Orten da, wo wir eben mal ein paar Orte hatten, die ein bisschen näher zusammenlagen, also da auf diesen 400 Kilometern. Da sind wir auch in erster Linie auf dem Landsborough Highway unterwegs gewesen, also auf einem Highway, wo halt auch, war jetzt nicht übermäßig viel Verkehr, aber halt doch mehr, als dass man jetzt da irgendwie entspannt und gemütlich hätte zu zweit nebeneinander zum Beispiel jetzt auf der Straße fahren können. Und entsprechend wollten wir dann auch mal wieder runter von diesen Highways, von den Hauptstraßen und haben uns dann entschieden, von Ogathella quer durch so eine Masche dieses Hauptstraßennetzes eben von Ogathella aus nach Injun zu fahren. Und damit sind wir dann auch nach Osten abgebogen. Also ganz am Anfang hatten wir ja gesagt, dass wir von Cairns aus erstmal ja, nach Süden unterwegs waren. Und ab jetzt, ab Ogathella, zum einen eben runter von den Hauptstraßen, zum anderen aber eben auch wieder nach Osten unterwegs, also zurück Richtung Küste. Und von Ogathella bis zum nächsten Ort Injun waren es 270 Kilometer ohne Ortschaft. Ungefähr 100 Kilometer von diesen 270 Kilometern waren auch nicht asphaltiert, sondern geschottert. Und entsprechend mussten wir dann von Ogathella also auch mal wieder mit so, ja, so knapp 23 Litern Wasser losfahren. Also unsere Standardkapazität ist ja normalerweise, dass ich 2,5 Liter Flaschen in den beiden Flaschenhaltern am Rahmen habe und zusätzlich noch 1,5 Liter Flasche in einer Vorderradtasche am Vorderradgepäckträger. Und dann hast du, Belinda, insgesamt nochmal 3 Liter in Flaschen an deinen Flaschenhaltern am Rahmen. Das heißt, normalerweise, wenn wir jetzt quasi jeden Tag Wasser auffüllen können und in Deutschland unterwegs wären oder so, wäre unsere Standardkapazität 7,5 Liter. Aber hier im Outback haben wir das natürlich erweitern müssen. Und zwar hatte ich zusätzlich eine 1,25 Liter Flasche auf dem Vorderradgepäckträger obendrauf, also auf diesem Highrider-Teil von meinem Frontgepäckträger. Und außerdem noch meine 1,5 Liter Flasche auf dem hinteren Gepäckträger drauf, quasi so mit Klettband festgesurrt, also so direkt unterm Sattel, wenn man so möchte. Und dann natürlich noch den 10 Liter Wassersack, den ich ebenfalls zwischen dem Sattel und dem hinteren Gepäckträger befestigt habe. Also der hat selbst ja so Riemen am Wassersack dran und habe ich quasi dann an den Sattelstangen vom Sattel quasi festgemacht und eingehängt, wenn man so möchte.
Ich habe meine Kapazität nicht ganz so viel erweitert, aber ich habe auch noch zwei zusätzliche Flaschen dran gemacht, zwei 1,25 Liter Flaschen, weil die hier üblicherweise in dieser Größe verkauft werden, vor allem auch die Flaschen. Und eine habe ich dann eben unterm Sattel auch so mit einem Klettband befestigt und eine spanne ich halt einfach außen auf die Packtasche drauf. Und damit mit dem ganzen Wasser kommen wir dann so 2,5 bis 3 Tage weit, wobei wir in letzter Zeit gemerkt haben, dass wir unseren Wasserkonsum deutlich erhöht haben. Also früher haben wir vielleicht keine 2 Liter pro Tag getrunken, obwohl man das eigentlich soll, selbst als wir Fahrrad gefahren sind. Also mit früher meine ich halt zu, weiß ich nicht, auf dem Balkan oder in Zentralasien oder so. Und jetzt hier kommen wir fast schon an die 4 Liter pro Person und Tag ran und dann ist auch mal das Wasser zwischendurch ein bisschen knapp geworden, selbst mit dieser hohen Kapazität.
Also einfach, weil es so heiß ist, trinken wir mehr, oder willst du sagen? Ja, und ja, also ich meine, wenn man sich die Fahrräder anschaut, könnt ihr auch auf den Fotos mal vielleicht gucken, ob er alle unsere Flaschen findet, die wir irgendwie am Fahrrad befestigt haben. Wir fahren da schon einen ganzen Haufen Wasser durch die Gegend auf jeden Fall. Ja, diese 2,5 bis 3 Tage, die reichen nicht ganz, um von Ogathella bis nach Injun zu kommen mit unserem normalen Tempo. Aber auch hier soll es so 90 Kilometer vor Injun nochmal eine Rest Area mit Wasser geben, sodass wir halt nur bis dorthin geplant hatten, Wasser mitzuschleppen und dann dort entsprechend nochmal aufzufüllen.
Ja, und voll bepackt mit Wasser und Essen sind wir dann eben wieder von Ogathella losgefahren. Und wie das dann war, hast du ja vor Ort schon aufgenommen.
Das war ein spannender Ritt, den wir hier gerade hinter uns haben. Wir sind vorher losgefahren in Ogathella, Nachmittag oder ja, so um 14 Uhr oder so. Und da war es dann langsam bewölkt und dann sind wir losgefahren, wobei wir dann auch wieder ein bisschen aus den Wolken rausgefahren sind und dann nochmal richtig geschwitzt haben, es richtig unangenehm heiß war, gleichzeitig aber auch ein bisschen schwül, denn es war so ein bisschen gewittrige Wetterlage insgesamt, deswegen ja auch die Wolken, die wir in den letzten Wochen eigentlich nur sehr, sehr selten, fast nie hatten. Und ja, irgendwann, da sind wir 1-2 Stunden gefahren oder so, dann waren die Wolken, haben sich dann auch mittlerweile vor die Sonne aufgetürmt oder die Sonne ist auch den Wolken entgegengegangen, die ist ja dann langsam untergegangen und wir waren total happy. Wir haben eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass jetzt endlich diese Wolken die Sonne bedecken, damit es eben ein bisschen angenehm schattig ist. Und das Problem war halt, ja, die Wolken sind halt entsprechend auch noch weiter dann auf uns zugezogen und kamen uns immer näher und man hat gesehen, da muss es wahnsinnig regnen. Es war richtig dunkel und auch wirklich fast über die gesamten 180 Grad hinter uns, ne? Also es war jetzt nicht besonders aussichtsreich, dass es jetzt komplett an uns vorbeizieht, sondern es hat wirklich überall hinter uns war es total dunkel, überall vor uns war blauer Himmel. Und entsprechend haben wir halt echt versucht, uns ein bisschen zu beeilen, aber es ist uns immer näher gekommen und wir waren wirklich halt auf total offener Ebene, teilweise abschnittsweise nicht mal Bäume oder so. Also ist jetzt auch nicht gerade so die Gegend, wo man unbedingt ins Gewitter kommen möchte. Zelten, irgendwie mal schnell Zelt aufstellen, bevor es anfängt zu regnen, auch schwierig. Vor allem, weil man dann schnell sein müsste, muss ja schnell einen Platz finden, schnell das Zelt aufbauen. Das wäre alles hier nicht so einfach gewesen. Sind dann wieder ein bisschen in den Busch gekommen, wo mal ein bisschen Bäume über uns waren. Das war dann schon mal ein bisschen beruhigend, aber es kam uns halt immer näher. Es kam uns immer näher. Das Gute war, ab irgendeinem Punkt, wo dann schon wirklich die Blitze gezuckt haben, hinten am Horizont, hinter uns, Da hat dann so ein richtig schöner Rückenwind angefangen zu blasen und hat uns noch weiter vor dem Gewitter davon geblasen, hat uns quasi noch eine Chance gegeben, dass wir dem Gewitter doch noch davonfahren. Wir sind dann wirklich geheizt teilweise mit 20, 25 Sachen hier über diese Straßen, über die kleinen Hügel hier hoch, runter. Runter dann auch 30, 35. Aber es kam halt immer näher, es wurde immer dunkler, die Blitze haben immer greller gezuckt. Das hat teilweise dann schon über uns gegrummelt. Ja, irgendwie, es hat sich abgezeichnet, dass wir das Rennen wahrscheinlich nicht werden gewinnen können. Und ne, es ging auf den Abend zu, eigentlich wäre langsam Zeit gewesen, Zeltplatz zu suchen. Aber alles schwierig, hat dann auch irgendwann angefangen zu tröpfeln. Und es war schon, also ich meine, rein physisch, von der Temperatur, der Wind war kühl und so, wir hatten Rückenwind und es war schattig. Also ich meine, rein physisch so angenehm zu fahren wie lange nicht mehr. Aber halt mit dem Gewitter im Nacken und den Blitzen, die beim Himmel zucken, war es psychisch schon. Also ich glaube, wenn mir sowas auf meiner ersten Radtour vor 10, 15 Jahren passiert wäre, dann hätte ich schon ein bisschen Panik bekommen oder die Krise hätte ich zumindest bekommen. Aber gut, hier mittlerweile weiß man schon, irgendwas wird sich schon ergeben. Und wir wussten dann auch, dass in ja, so 5 bis 10 Kilometern kommt nochmal so ein Bauernhof, so eine Farm am Wegesrand. Und vielleicht gibt es da ja irgendwie ein Dach und dann sind wir halt gedüst. Haben halt nochmal richtig in die Pedale getreten und es hat dann aber auch stärker angefangen zu regnen und ne, wurde immer dunkler, Blitze teilweise dann auch schon vor uns zu sehen. Und wir haben es dann aber geschafft und hier ist tatsächlich jetzt, also die Farm, wir stehen jetzt hier gerade mehr oder weniger bei dem Bauernhof, also der eigentliche Bauernhof, den sehen wir da hinten auf den Hügeln, der ist noch irgendwie 1-2 Kilometer weit weg. Stehen so ein paar Gebäude. Hier, wo wir jetzt gerade sind, ist so eine Rinderabfertigungsanlage, wo die Rinder verladen werden können auf die Roadtrains. So sieht das hier aus. Also quasi ein Roadtrain-Bahnhof, bei dem die Rinder zusteigen können. Und hier gibt es ein Dach. Und war eigentlich eingezäunt mit Tor und so, war aber nicht abgeschlossen. Haben wir uns jetzt einfach mal hier hingestellt. Ich hoffe, das würde auf Verständnis stoßen. Und hier warten wir jetzt ab, bis es drüber hinwegzieht. Aber tatsächlich, da vorne wird es schon wieder heller. Also ich hoffe tatsächlich, dass das klappt. Aber es war, also wer sagt hier Outback, tausende Kilometer, immer gleiche Landschaft, langweilig. An so einem Tag wie heute mit Gewitter und so ist plötzlich nicht mehr langweilig. So viel kann man, glaube ich, sagen.
Ja, also wir hatten uns da eben unter diesem Dach untergestellt, aber das Gewitter war ja eigentlich bereits dabei, sich aufzulösen. Es kam dann gar nicht so heftiger Regen mehr und wir sind dann einfach im Hellen und im Tröpfeln noch weitergefahren, bis wir einen Zeltplatz gefunden haben. Und bis wir dann alles aufgebaut haben und im Zelt waren, hat der Regen dann auch komplett aufgehört gehabt. Also war gar nicht mehr so schlimm, wie es aussah.
Und dann am nächsten Morgen nach dieser Zeltnacht begann dann auch nach wenigen Kilometern schon der Schotterabschnitt. Also wie gesagt, gute 100 Kilometer Schotter hatten wir jetzt vor uns. Und auch hier wieder galt halt, dass es echt toll war, dass man ja quasi gar keinen Verkehr hatte. Also auf diesen 100 Kilometern hatten wir vielleicht 2 Autos oder so. Und sonst waren wir völlig allein. Also man fährt dann wirklich 100 Kilometer lang auf einer schmalen Schotterstraße durch die Natur. Man sieht bis auf in den 2 Autos, die wir da gesehen haben, auch keine Menschenseele sonst weit und breit, auch keine Häuser oder so. Was es natürlich schon ab und zu gibt, sind irgendwie Zäune und Rinder. Also das bleibt nicht aus. Das ist wirklich hier, wie man sich Argentinien vorstellt. Ganz Queensland ist irgendwie eine einzige Rinderweide. Aber auch hier sind wir halt eher wieder quasi quer durch die Rinderweiden durchgefahren, die dann über Viehgatter abgetrennt waren, sodass man jetzt davon auch nicht so viel mitbekommen hat. Also man war jetzt nicht von den Zäunen so eingesperrt wie noch vor Hunden. Und ja, auch einige Tiere haben wir mal wieder gesehen. Natürlich wieder Kängurus ohne Ende. Aber zum Beispiel auch ein Varan, der gerade irgendwie einen Baum hochgeklettert ist. Ich weiß nicht, ob er sich dort erhofft hat, irgendein Vogelnest plündern zu können oder so. Bin ich mir nicht ganz sicher. Als wir dann vorbeigekommen sind, ist er dann so ein bisschen in Schockstarre stehen geblieben und hat sich dann erstmal nicht mehr weiter bewegt. Aber wir konnten dann nah rangehen und den echt gut beobachten und fotografieren und halt auch sonst wieder viele Vögel und alles Mögliche.
Ja, wie du gesagt hast, mussten wir auch immer mal wieder solche Viehgitter wieder queren mit dem Fahrrad, also für uns absteigen, rüberschieben. Und an manchen von diesen Viehgittern stand dann so ein Schild, please respect biosecurity. Do not enter without prior approval. Please phone or visit the office before entering. Also im Prinzip respektieren Sie bitte die Biosicherheit oder sowas und kommen Sie nicht rein, ohne vorher irgendwo anzurufen oder nachzufragen. Wir haben diese Schilder zugegebenermaßen einfach ignoriert. Also zum einen halt gezwungenermaßen. Ich meine, wir hätten eh keinen Empfang gehabt, da jetzt vor Ort, um jemanden anzurufen. Und irgendwo hinfahren in ein Office können wir jetzt auch nicht schnell mal. Wo ist das überhaupt? Zumal komischerweise auf manchen dieser Schildern gar keine Telefonnummer dabei stand oder wo das Office sein sollte oder irgendwas. Also hätte man auch gar niemanden anrufen können, wenn man nicht den Typ eh schon gekannt hätte und die Telefonnummer hätte. Andererseits aber auch, weil uns irgendwie keiner der Leute, die wir so getroffen haben, auf dem Weg da auf der Straße auch nur im Entferntesten irgendwie das Gefühl gegeben haben, dass wir irgendwas Problematisches machen, wenn wir da rumfahren. Also zum Beispiel vor dem Schotterabschnitt haben wir noch Straßenarbeiter getroffen und die waren super nett und interessiert, haben uns auch ein paar Gummibärchen und Wasser geschenkt. Den haben wir dann auch erzählt, wo wir lang wollen und keiner davon hat irgendwie gesagt, da müsst ihr aber aufpassen oder anrufen oder sonst irgendwas. Und auch da auf der Schotterstraße selber, also wo wir schon hinter den Schildern waren, die zwei Autos, die wir da gesehen haben und wo einer mindestens ganz eindeutig aufgrund des Aufklebers zu der Farm gehört haben, die haben auch nur nett gegrüßt.
Ja, also unsere Erfahrung ist schon, dass das mit der Biosecurity dann am Ende doch nicht ganz so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Jedenfalls halt für uns Radfahrer. Ich meine, vielleicht richten sich die Schilder halt dann doch irgendwie eher an irgendwelche Kettel, also Rindertransporter oder so, wo das vielleicht noch problematischer ist, ich weiß es nicht. Aber wir haben es immer ignoriert, wir hatten nie ein Problem und niemand hat da irgendwie auch nur einmal schief geguckt, muss man sagen. So schön die Natur und die Einsamkeit da dann auf dieser Schotterstraße auch war, wie immer gab es da natürlich auch wieder so ein paar Ärgernisse. Also zum einen natürlich die Hitze und die abschnittsweise doch auch wieder relativ holprige Straße. Also eher altbekannte Probleme, aber es gab auch was Neues, und zwar Fliegen.
Ja, schon wenn man sich morgens irgendwie aus dem Zelt wagt, in 0,nix sitzen hunderte Fliegen auf seinem T-Shirt, auf der Bluse, vor allem am Rücken, also wahrscheinlich, weil sie da keinen Gegenwind haben und schön rumsitzen können und auch teilweise auf dem Packsack. Soweit wäre das ja ganz akzeptabel, aber zu oft, zum Beispiel, wenn man langsam fährt oder wenn man nur rumsteht, schwirren sie dann einem auch vorm Gesicht rum und dann setzen sie sich oft auf die Nase oder die Ohren oder auf die Brille oder Sonnenbrille. Und ja, da ist es dann schon ein bisschen nerviger.
Ja, es ist ja eigentlich schon recht interessant auch, dass die Fliegen in Deutschland zwar auf der einen Seite ja schon ziemlich auf die Kühe und auf das Vieh im Allgemeinen irgendwie abfahren. Also da sieht man ja schon auch, wie auf den Kühen häufig Heerscharen von Fliegen sitzen. Aber die Menschen lassen sie dann doch meistens ziemlich in Ruhe. Und also hier ist das nicht so. Also hier fühlt man sich echt wie so eine Kuh oder im schlimmsten Fall sogar irgendwie wie ein Haufen Kuhscheiße. Und wir wedeln dann mit unseren Händen wie eine Kuh mit ihrem Schwanz vor unserem Gesicht rum. Aber ja, letztlich ist der Effekt halt doch ähnlich nachhaltig wie auch bei der Kuh. Also der Riesenschwarm Fliegen, der schwirrt dann laut summend auf, aber 3 Sekunden später setzen sich halt alle wieder dahin, wo sie vorher auch saßen. Und ja, das ist schon etwas lästig auf Dauer. Und das hatten wir echt ein paar Tage lang am Stück, dass wir halt echt die ganze Zeit immer diese Fliegen um uns hatten. Ein schwacher Trost ist vielleicht, dass halt die Fliegen nicht stechen. Das heißt, wir hatten ja auch schon damals bei unserer Baltikum-Tour 2019 wurden wir von einem Schwarm Bremsen verfolgt und so. Die stechen dann halt auch noch. Das ist dann natürlich noch deutlich unangenehmer. Aber nervig ist es halt trotzdem. Und was wir auch noch relativ häufig hatten neben den Fliegen, waren Zecken.
Also eigentlich gab es ja überall Zecken, wo wir rumgefahren sind, aber wir hatten nie ein großes Problem damit, vielleicht am ehesten noch in Europa im Gras und so, aber jetzt in Südostasien eigentlich gar nicht, obwohl es die da bestimmt auch gibt. Aber jetzt, wenn wir nach unseren Mittagspausen so im Schatten von den Bäumen gesessen haben, die ja meistens so ein bisschen im Gestrüpp stehen und uns dann so ein bisschen angeschaut haben an den Füßen noch und so, dann haben wir gerne mal so ein paar Zecken an uns oder an unseren Taschen sitzen sehen. Und da kann man sich ja jetzt fragen, wie gefährlich sind australische Zecken eigentlich? Zum Beispiel in Europa hat man ja vor allem Panik vor Borreliose bei Zecken. Die Borreliose, die es bei uns gibt, gibt es in Australien wohl nicht, aber es ist umstritten, ob es eine ähnliche Erkrankung gibt, zumindest also so eine Borreliose-artige Erkrankung, die nicht von dem gleichen Erreger ausgelöst wird. Es gibt so ein paar Fälle, wo Leute Borreliose-ähnliche Symptome hatten und sowas. Aber an sich gibt es die Borreliose aus Europa hier wohl nicht. Und deswegen sind die Zecken, die wir jetzt bisher hatten, das war, glaube ich, die Känguru-Tick, Känguru-Zecke, die wir hatten, oder vielleicht auch die Kettle-Tick, Grinder-Zecke, also die sind die, die im Outback verbreiteter sind, in den trockenen Gebieten. Die sind für uns vielleicht jetzt nicht so risikobehaftet, wie es jetzt in Europa ist mit den Zecken. Aber es gibt gerade an der Ostküste entlang noch eine weitere Zeckenart, die Paralysezecke. Die kann tatsächlich gefährlicher werden. Wie sie schon heißt, sondert die Nervengift ab, wenn die einen beißt in seinen Körper rein. Und dieses Nervengift führt zu Lähmungen, die tatsächlich für Hunde tödlich sein können und auch oft sind. Für Menschen können die Lähmungen auch tödlich sein, wenn man genug Nervengift abbekommt und dummerweise dann das Herz lähmt oder so. Meistens sind auch die Paralysezeckenbisse nicht tödlich, zumindest mal nicht, wenn man die Zecke rechtzeitig, also schon innerhalb der ersten wenigen paar Tage fachgerecht, also mit Kopf und allem entfernt. Also man sollte da auch keine Panik haben, wenn man so eine Zecke hat. Wenn die nur ein paar Stunden oder auch einen Tag oder so drin war, dann wird man davon mal nicht sterben. Aber es kann sein, dass so die Stelle drumherum so ein bisschen taub wird. Aber wir haben so eine Zecke noch nicht gesehen tatsächlich. Das werden wir aber vielleicht, wenn wir näher an die Küste kommen.
Ja, wir sind also weiter da auf dem Weg Richtung Injun gefahren. Und wir hatten nach der ersten Gewitternacht, über die wir gerade schon berichtet hatten, hatten wir noch zwei weitere Abende mit Gewitter, also insgesamt quasi drei. Und an dem zweiten Abend, da war es im Prinzip nur leichter Regen, also das Zentrum des Gewitters hat uns da zum Glück nicht so wirklich getroffen. Und wir haben dann nur so in der Ferne quasi so ein bisschen die Blitze zucken sehen, aber ja, sind dem weitgehend entgangen, das war ganz in Ordnung. Und dann der dritte Abend, da sind wir quasi gerade so an das Ende der Schotterstraße rangekommen, es hat da gerade wieder der Asphalt angefangen. Und genau an der Stelle gab es dann auch eben diese Rest Area, wo wir auf jeden Fall nochmal Trinkwasser auffüllen sollten. Problem war, da gab es kein Trinkwasser. Und wir haben dann schon überlegt, ob wir vielleicht irgendwie das Regenwasser auffangen könnten, das ja angekündigt war, also durch das angekündigte Gewitter. Und da gab es ja, ne, war eine Rest Area, das heißt, da gab es auch wieder irgendwie ein Dach und so. Und da hätte es sogar so eine Art Regenrinne gegeben. Und wir haben schon überlegt, ob wir da vielleicht irgendwie das Wasser auffangen können. Aber ja, Belinda, du bist dann doch erstmal noch zu der Farm gefahren, die es da in der Nähe auch noch gab. Ausnahmsweise auch mal relativ nah an der Straße. Also sonst liegen die Farmgebäude so weit weg von der Straße, auf der man so unterwegs ist, dass man die gar nicht sieht am Ende von irgendwelchen Sackgassen. Aber in dem Fall waren die Farmgebäude so nah an der Straße, dass man sie auch gesehen hat. Und dann bist du da einfach mal kurz hingefahren von der Rest Area raus. Und die waren ganz nett, ne?
Ja, der Hund hat mich zuerst angebellt, aber die Frau war dann super nett, hat mir sofort Wasser gegeben, hat noch gefragt, ob wir sonst irgendwas brauchen und sonst irgendwie. Also es hat super funktioniert und dann bin ich mit dem Wasser eben zurückgefahren, weil du noch an der Rest Area geblieben bist. Und dort haben wir dann unser Zelt unter dem Dach aufgestellt, weil wir wussten von unserer Wetter-App, dass viel Regen vorhergesagt ist. Und ja, halbherzig haben wir es dann noch ein bisschen sturmfest gemacht. Also dadurch, dass es ein Betonboden war, ein paar Steine geholt, schon schwerere Steine eigentlich. Aber gut, so richtig abgespannt haben wir nicht. War am Vorabend ja auch nicht nötig gewesen. Und als es dann schon fast dunkel war, hat es dann erst leicht angefangen zu tröpfeln. Und dann ist der Sturm aber richtig losgegangen. Also so richtige Sturmböen gekommen. Also so schwer, dass man das Zelt auf jeden Fall von außen festhalten musste. Wir waren halt noch draußen, haben dann das Zelt von außen festgehalten. Und ich hatte schon Panik, dass es wegfliegt. Also die Taschen waren schon drin. Also es sollte eigentlich auch ein bisschen mit Gewicht belastet sein. Aber es wurde auf jeden Fall ziemlich zerdrückt vom Wind so ein bisschen. Und die Steine wurden auch komplett verschoben vom Wind. Also die haben nicht gut gehalten, obwohl die schon recht schwer waren. Und dann hatten wir plötzlich Sand im Mund. Also es war schon dunkel, wir haben nichts gesehen, aber wir haben plötzlich gemerkt, wie Sand im Mund war. Also es muss offenbar vom Sturm irgendwie der Sand aus dem nahegelegenen ausgetrockneten Flussbett eben hochgeblasen worden sein. Und ja, dann haben wir auch beschlossen, um nicht weiter da in diesem Sandregensturm zu stehen, eben ins Zelt reinzugehen. Also den Regen hat es dann natürlich auch unters Dach geweht, durch den Wind. Und auch drin im Zelt war alles schon voller Sand, so ein bisschen am Boden. Und ja, die Steine wurden verschoben, sodass auch die Zeltwand nicht mehr so stabil stand und alles dran gedrückt wurde. Und dann hat der Regen natürlich dran geklatscht und wir haben von innen das Zelt festgehalten, gegen die Zeltwände gedrückt, damit sie vom Sturm außen eben nicht zu sehr eingedrückt wurden. Und dann ist aber trotzdem an manchen Stellen so ein bisschen Wasser auch ins Zelt gelaufen. Nicht so die perfekte Kombi mit dem Sand, der da eh schon im Zelt drin war. Aber ja, irgendwann hat der Sturm dann eben nachgelassen, wie es immer so war auch, wenn wir schlimme Stürme auf der Tour hatten. Du bist dann nochmal rausgegangen, um das Zelt ordentlich abzuspannen, falls nochmal der Sturm losgeht.
Ja, und es ging eigentlich auch wunderbar da, weil wir hatten ja die Pfosten von dem Dach und da hätten wir eigentlich wunderbar das Zelt abspannen können dran, wie ich dann festgestellt habe. Habe ich dann nämlich auch gemacht. An allen vier Pfosten ringsrum um unser Zelt konnte ich eigentlich wunderbar das Zelt abspannen und das da echt eigentlich stabil aufbauen, habe ich dann also gemacht. Dann wieder ins Zelt und dann halt schlafen gelegt und es hat dann noch bis Mitternacht geregnet und so, also schon noch relativ lang, aber ein Sturm war halt nicht mehr, das heißt, das Abspannen, ja, kam zu spät, es war dann umsonst und ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich dieses eigentlich so elegant mögliche Abspannen da an dieser Stelle halt nicht irgendwie vor dem Sturm gemacht habe, sondern erst nach dem Sturm, so war es halt echt ein bisschen witzlos.
Ja, immerhin hat der Sturm oder das Gewitter für ein paar kühlere Tage gesorgt, also für ein bisschen kühlere Temperaturen, nämlich nur noch bis 30 Grad in den nächsten Tagen gesorgt. Dadurch konnten wir auch zum Fahren wieder auf die normale Taktik umstellen und mussten keinen Wecker mehr um 5 Uhr morgens stellen. Von angenehmen Temperaturen zum Radfahren kann man vielleicht trotzdem noch nicht reden.
4 Nächte, nachdem wir dann in Orgathella losgefahren sind, haben wir dann schließlich in June erreicht, also den nächsten Ort, haben da wieder etwas Rast gemacht. Es gab da tatsächlich sogar einen kostenlosen öffentlichen Swimmingpool, also quasi ein Freibad, das man kostenlos besuchen konnte. Wir sind da vor allem wegen den dann natürlich auch kostenlosen Duschen hingegangen und haben da ausführlich und schön warm kostenlos geduscht, aber wir haben natürlich dann auch die Gelegenheit genutzt und sind nochmal kurz in den Pool ins Wasser gesprungen.
Ja, dass der Pool kostenlos war, war tatsächlich eine Ausnahme. Einen Pool haben sie irgendwie jetzt alle. Ist mir, danach habe ich immer nach dem Pool in der Stadt gesucht auf der Karte und da gab es eigentlich immer einen, aber war nie mehr kostenlos seither, leider. So reich ist Australien dann doch nicht, dass alle Pools immer kostenlos sind. Ja, also seit Orgathella haben wir eigentlich fast nur noch wild gezeltet, einfach irgendwo am Straßenrand. Wir sind ja da auch abseits des Hauptstraßennetzes unterwegs gewesen. Da gab es dann auch kaum noch Rest Areas und auch kaum noch Zäune direkt neben der Straße, selten zumindest.
Also im Prinzip diese eine da von der Gewitternacht mit dem Abspannen, was wir gerade erzählt haben, war eigentlich die einzige, die wir seither hatten, seit Orgathella.
Und in den Orten, zum Beispiel in Inchun, haben wir uns schon überlegt, einfach irgendwie im Park zu zelten, jetzt doch. Aber letztlich haben wir dann entweder doch Angst vor den Rasensprengern gehabt, weil die Parks haben natürlich immer schön begrünte Rasen und ja, da muss dann irgendwo eine Bewässerung sein. Oder es ist halt irgendwie so ein Roadtrain-Parkplatz in der Nähe gewesen und diese Roadtrains haben in der Nacht hindurch immer den Motor brummen, damit es entweder ihre eigene Klimaanlage oder die von dem gekühlten Ware hinten drin läuft oder so und es ist dann auch immer laut und es nervt dann, wenn man da in der Nähe zeltet. Und ja, deswegen fahren wir da eigentlich lieber immer noch ein paar Kilometer raus aus den Orten und stellen uns dann irgendwo hin. Wobei wir uns auch mittlerweile beim Wildzelten nicht mehr so übermäßig verstecken. Also wir haben schon vielen Leuten auf Nachfrage erzählt, dass wir meist einfach irgendwo am Straßenrand zelten, beziehungsweise sie haben auch oft gefragt, ah, und ihr zeltet dann da irgendwo on the side of the road und dann, ja, ja, genau. Also es scheint jetzt irgendwie kein Problem zu sein und es hat auch niemand nur irgendwie im Entferntesten angedeutet, dass das ein Problem sein könnte.
Aber trotzdem bin ich ein bisschen enttäuscht insgesamt von den Wildcampingplätzen in Australien, muss ich sagen, weil wir halt doch meistens irgendwo unser Zelt zwischen so ein paar Büsche aufgestellt haben und da jetzt nicht so eine wahnsinnig schöne Aussicht hatten. Außer eben hinter Injun dann. Da haben wir tatsächlich mal ein ganz schönes Plätzchen gefunden. also von unserer asphaltierten Straße da, ging links so ein Schotterweg ab. Und ja, solche Wege, die führen eigentlich meistens irgendwie als Sackgassen zu einer Farm. Der Weg war auch nicht auf der Karte drauf oder so. Also war davon auszugehen, dass da am Ende irgendeine Farm liegt, ein paar Bauernhofgebäude oder so. Aber wir sind den Weg dann nur so rund 50 Meter reingefahren und haben dann am Rande dieses Schotterweges, dieser mutmaßlichen Sackgasse, unter ein paar Bäumen unser Zelt aufgeschlagen. Und der Weg, dieser Schotterweg, der verlief auch so entlang von einem Hügelkamm, wenn man so möchte. Das heißt, man war im Prinzip oben auf dem Hügel drauf. Und das heißt, man hatte von unserem Platz also ausnahmsweise mal eine gute Aussicht über die Nachbarhügel und über die Täler dazwischen. Lag jetzt in dem Fall sicherlich auch daran, dass es hier vor allem Grasland war, auf dem nur vereinzelte kleine Baumgruppen stehen und man jetzt nicht mitten im Wald stand. Und besonders toll war, dass auf den Hängen sich Dutzende Kängurus mal wieder rumgetrieben haben. Also ich meine, wir haben ja schon erzählt, tagsüber beim Fahren, sieht man fast alle Nase lang irgendwelche Kängurus rumhüpfen oder rumstehen und einen beobachten. Aber vom Zeltplatz aus hatten wir zuvor nur selten welche gesehen, muss man sagen. Und da hatten wir echt einen schönen Beobachtungsposten am Zeltplatz im Prinzip, sodass wir beim Frühstück, beim Abendessen, als wir vorm Zelt in unseren Campingstühlen saßen, die Kängurus da beobachten konnten, in der Ferne natürlich.
Naja, immerhin nur so 50 Meter oder so weg, abends zumindest. Morgens haben sich nicht so viele rangetraut. Aber wer morgens vorbeikam, tatsächlich war ein Auto aus dem Farmgrundstück und sein Besitzer eben, war so ein älterer Herr. Er hat uns erst gesehen, hat dann angehalten. Da haben wir dann natürlich schon erstmal kurz gedacht, hoffentlich hatte der jetzt nichts dagegen, dass wir hier direkt vor seinem Grundstück im Grunde gezeltet haben. Du bist dann zu ihm hingegangen noch. Aber er war dann auch nur interessiert, was wir hier machen, wo wir hinfahren und so weiter. Und hat uns dann auch zum Frühstück in seine Farm eingeladen. Da sind wir dann auch hingefahren, einen Kilometer rein die Straße. Und die Farm bestand dann aus kaum mehr als irgendwie zwei Scheunen und einem kleinen Wohnhaus. Und hier wohnt eben der Mann, Coven, mit seiner Frau Helen, beide eigentlich schon im Rentenalter, würde ich sagen, so deutsches Rentenalter zumindest. Und auf ihrem gigantischen Gelände ringsum halten sie dann aktuell so rund 500 Rinder. Und grundsätzlich machen sie das auch dann zu zweit in Eigenregie. Also sie machen alles, was man da machen muss bei den Rindern, weiß gar nicht, was das ist. Und nur bei Bedarf, vielleicht wenn jetzt Rinder verkauft werden sollen und dann irgendwas, dann tun sie saisonal eben kurzzeitig zusätzliche Arbeitskräfte einstellen dafür. Und interessant ist auch die Geschichte, wie sie zu diesem Land kam oder zu diesem Haus, nämlich Covens Vater hat ihn wohl in den 60ern für so eine Lotterie eingetragen, und zwar war das so eine Landlotterie. Und er wurde dann auch gezogen, Covens Los. Und so hat er einfach per Lotterie im Grunde so ein Riesenstück Land bekommen. Keine Gebäude drauf, gar nichts. Die Bäume halt und was Kängurus gehören ihm jetzt nicht direkt, aber leben auch da drauf. Und dann hat er die ersten 12 Monate da erstmal auf diesem Land im Zelt gewohnt. Und dann kam da noch eine Scheune dazu. Dann hat er und dann seine Frau später noch mit in dieser Scheune gelebt, die dann zur Hälfte einen zementierten Fußboden hatte und sonst auf der anderen Hälfte einfach nur plattgetretene Erde war. Haben auch erzählt, anfangs hatten sie keine Toilette, mussten dann da irgendwie zu einem bestimmten Busch oder einem Loch gehen. Kein Strom und so am Anfang natürlich. Und dann kam irgendwie immer was dazu, halt mit dem Fortschritt, der auch in Australien kam, nämlich an.
Ja, erstmal hatten sie erzählt, dass sie, als sie noch keinen Strom hatten, so spezielle Kühlschränke wohl hatten, die sie mit Kerosin betrieben hatten. Das fand ich auch interessant. Musste immer einen Kühlschrank tanken und dann töffelt der hinten vor sich hin, um halt dass die Lebensmittel runterzukühlen. Sie haben ja auch gesagt, dass sie so alle 10 Tage, glaube ich, haben sie gesagt, gehen sie mal einkaufen. Ne? Einmal die Woche, alle 10 Tage. Also jetzt heute, weiß nicht, wie viel oder wie große Kühlschränke sie damals hatten, als sie sie noch mit Kerosin betrieben haben, aber... Ja, jedenfalls läuft das halt grundsätzlich, denke ich, so im Outback, dass man nicht so oft einkaufen geht und dann relativ viel kühlt und dadurch haltbar hält. Und ja, aber irgendwann haben sie dann auch irgendwie einen Dieselgenerator bekommen für Strom und Wasser pumpen sie selbst vom Grundwasser ab. Also sie haben halt so eine Wasserpumpe, die halt irgendwie 100 Meter oder so in den Boden reingeht und da kriegen sie ihr Wasser her. Und erst Ende der 70er Jahre dann sind sie von der Scheune in das neu gebaute heutige Wohnhaus umgezogen. Anscheinend hatten sie da auch schon ein Kind. Ne? Sie haben ein Kind in der Scheune bekommen. aber sind dann eben, heute wohnen sie halt in dem Wohnhaus, wo sie dann da umgezogen sind. Und ja, das ist jetzt ein ganz normales Wohnhaus, also nichts so Besonderes mehr. Und da sind sie dann halt alt geworden. Also ich würde schon sagen, dass die heute, ja, du hast gesagt, Rentenalter, ich würde sagen, so 80 Jahre rum könnten die schon sein. Ne? Cohen war auch so ein bisschen dement, also hat Helen auch gesagt. Und Cohen hatte uns schon auch so ein paar Fragen mehrmals gestellt, wo ich so dachte, hä, habe ich doch schon beantwortet. Also man hat denen das Alter schon auch ein bisschen angemerkt. Insofern umso beeindruckender, dass sie nach wie vor sich um die 500 Tiere kümmern oder jedenfalls dafür zuständig sind.
Ja, und auch ein bisschen um uns. Wir haben dann Milchkaffee, Toast mit Marmelade und als Proviant zu mitnehmen noch selbstgemachtes Gebäck, also so eine Art Mischung aus Kuchen und Müsli-Riegel mitbekommen. Also waren sie entsprechend in keiner Weise genervt davon, dass wir da gezeltet haben, sondern waren eher froh, jemanden zu haben, mit dem sie mal ein bisschen reden konnten, ein bisschen Gesellschaft da im einsamen Outback vielleicht auch.
Ja, diese Nacht, die war schon hinter Injun. Der nächste Ort ist dann Tarum. Zwischen Injun und Tarum lagen dann nochmal 155 Kilometer und hinter Tarum dann nochmal 88 Kilometer bis Kraikau. Und von Kraikau bis Mundabra, wo wir jetzt eben hier gerade sind, waren es dann nochmal knapp 120 Kilometer. Also man merkt schon ein bisschen, das hat sich schon auch dann so ein bisschen gezogen, auch weil diese Straßen immer nur so abschnittsweise asphaltiert waren, recht viel Schotter dabei war und weil es vor allem auch immer hügeliger wurde, je weiter wir hier nach Osten gekommen sind. Also man muss leider sagen, dass sich diese Australier auch nicht mehr Mühe geben, ihre Straßen irgendwie dem Relief anzupassen, als es die Indonesier getan haben. Also statt, dass sie jetzt irgendwie die Straßen entlang der Flusstäler gebaut hätten oder so und die Hügel umkurvt hätten, da wird die Straße einfach kilometerlang schnurgerade quer über die Hügel drüber gebaut. Scheißegal, ob da ein Hügel ist oder nicht, Hauptsache die Straße ist gerade. Also es scheint ihnen echt wichtiger zu sein, Kurven zu vermeiden, als Höhenmeter zu vermeiden. Und das ist natürlich was, wo wir anderer Ansicht wären. Wir haben hier nur das Glück, dass das Relief halt nicht ganz so steil und bergig ist wie in Indonesien. Deswegen ist es nicht ganz so schlimm, die Straßen sind nicht ganz so steil. Aber trotzdem dieses ständige 30 Meter hoch, 40 Meter runter, 60 Meter hoch, 20 Meter runter und so weiter, ist halt schon nicht so besonders motivierend und vor allem halt dann nicht, wenn du weißt, dass es jetzt noch 120 Kilometer bis zum nächsten Ort so weitergeht und dann nochmal irgendwie 100 Kilometer bis zum übernächsten und dann nochmal 88 bis zum überüber. Und ja, also ich denke, wir freuen uns jetzt schon ein bisschen, dass wir hier in Mundabra so ein bisschen aus dem Outback auch wieder raus sind. Wie gesagt, jetzt sind es noch ungefähr 100, 140 Kilometer Luftlinie bis zur Küste. Aber ab Mundabra werden wir jetzt nach Süden abbiegen. Also das heißt, wir werden nicht mehr ganz bis zur Küste durchfahren. Wir werden jetzt erstmal das Meer noch nicht sehen, sondern stattdessen parallel zur Küste im Hinterland unterwegs sein. Davon erzählen wir dann in der nächsten Episode. Aber ja, ich denke, wir freuen uns schon auch so ein bisschen darauf. Hier gibt es ein paar Radwege, hier gibt es Berge, hoffentlich auch wieder Flüsse mit Wasser. Und man muss sein Wasser nicht immer 3 Tage und seine Lebensmittel eine Woche lang mitschleppen. Ich denke, das wird eine tolle, tolle Zeit, die uns da bevorsteht und über die wir dann in der nächsten Episode hoffentlich auch immer noch so positiv berichten können, wie ich es jetzt hier ankündige.
Aber auch dieser Outback-Abschnitt war auf jeden Fall schon eine besondere Erfahrung. Also wir sind ja seit Eintritt ins Outback, das heißt so circa seit Mount Garnet, etwa 1800 Kilometer gefahren. Und auf diesen 1800 Kilometern sind wir ja nur durch 12 Orte gekommen, die insgesamt aufaddiert weniger als 8000 Einwohner haben. Also hatten wir 8000 Einwohner auf 1800 Kilometer. Also wir können uns, glaube ich, ziemlich sicher sein, dass wir das so in der Mongolei nicht gehabt haben und auch in der Wüste in Saudi-Arabien ganz sicher nicht.
Ja, es ist schon krass, aber damals auf meinem 8 Kilometer Schulweg, als ich noch zur Schule gegangen bin, da bin ich wahrscheinlich an Wohnungen für mehr Menschen vorbeigekommen, als hier auf 1800 Kilometern. 1800 Kilometer, muss ich mir mal vorstellen. 8000 Menschen. Also ich finde, das ist schon echt krass, das sind echt beeindruckende Zahlen und es ist vor allem halt auch krasser, als es sich anfühlt, wenn man ehrlich ist, wenn man da durchfährt, weil die Orte halt alle eine wahnsinnig gute Infrastruktur haben. Wie wir erzählt haben vorhin, was die alles immer zu bieten haben, dafür, dass sie halt kaum Einwohner haben eigentlich. Ist schon Wahnsinn.
Ja, es ist krass, aber es ist halt auch schön gewesen, so eine menschenleere Gegend durch zu fahren, gerade wo wir ja so viele Menschen in Südostasien hatten. Und wir haben auf diesem Tourabschnitt auch noch zwei persönliche Rekorde aufgestellt tatsächlich. Wir hatten die meisten Fahrtage am Stück, nämlich 32 Fahrtage am Stück, ohne Ruhetag dazwischen, heißt es. Der vorherige Rekord war zwischen dem Wadi Rum und Bureida, also Jordanien, Saudi-Arabien. Da hatten wir 23 Fahrtage am Stück. Allerdings muss man diesmal auch sagen, ja, wir haben keinen einzigen Ruhetag gemacht und wir sind auch ziemlich geschafft davon, zumindest meine Beine sagen das. Und es wäre schön, wenn wir mal wieder einen machen würden. Und ich hoffe, in der nächsten Episode können wir davon erzählen, wie wir mal mehr Ruhetage gemacht haben. Aber man muss auch zugeben, dass darunter, unter den Fahrtagen, auch einige kurze Fahrtage waren, wo wir unter 30 Kilometer gefahren sind. Also zum Beispiel gerade in der Stadt Rhein kurz, haben da den heißen Mittag verbracht und sind dann einfach nur noch rausgefahren. Zum Beispiel auch, um die Podcast-Episode, die letzte, zu veröffentlichen. Also wir hatten quasi ein paar mal halbe Ruhetage. Außerdem, zweiter Rekord, wir haben die meisten Nächte im Zelt am Stück verbracht. Das waren ebenfalls 32. Und der Rekord hiervor, der war im Oman, da haben wir 17 Nächte im Zelt am Stück verbracht. Ja, der Grund dafür, für beides wahrscheinlich, ist einfach, dass es keine Warm Showers Hosts gab hier entlang der Route. Also unter diesen 8000 Einwohnern, die wir da irgendwie passiert haben, mehr oder weniger, war offenbar kein Warm Showers Host zu finden. Und ja, so haben wir halt kein Bett bekommen und mussten so die ganze Zeit campen. Und da will man natürlich nicht immer an demselben Ort campen, weil man entweder nicht genug Wasser oder Essen dabei hat oder weil es in den Orten halt laut ist oder es was kostet etc.
Oder es Rasensprenger gibt.
Weiß jetzt nicht, ob das auch ein Rekord wäre, können wir nicht zählen oder haben wir bisher nicht gezählt, aber wir hatten auf jeden Fall auch das Solarpanel so viel im Einsatz wie bisher noch nie. Also wahrscheinlich haben wir auch einen Rekord aufgestellt für den meisten Strom, den wir jetzt selber produziert haben.
Bevor wir diese Episode nun abschließen, müssen wir noch von einer kleinen Revolution berichten. Wir hatten ja in Episode 79 in einem FAQ-Teil unsere Morgenroutine beschrieben, also quasi unser morgendliches Standardprotokoll, das alle Schritte und Handgriffe vom Aufwachen über den Zeltabbau, Frühstück und so weiter bis zum Losfahren enthält. Und was dieses Morgenprotokoll angeht, hatten wir vor einigen Wochen eine absolute revolutionäre Idee. Wir haben das Protokoll nämlich an einer Stelle entscheidend geändert. Und es hat echt nur Vorteile. Und es ist absolut erstaunlich und auch ein bisschen traurig, dass es 3 Jahre gedauert hat, bis wir auf die Idee zu dieser Protokolländerung gekommen sind. Beziehungsweise eigentlich sind es ja noch deutlich mehr als 3 Jahre, denn wir haben das ja auch auf unseren kürzeren Touren vor dieser Tour im Prinzip immer falsch gemacht. Also, worum geht es? Es geht letztlich um den Abbau des Zeltes. Das Zelt, das besteht ja aus dem grünen Überzelt, was quasi den Regenschutz bietet, und dem weißen Innenzelt, das dann nur vor allem so ein Moskitonetz im Prinzip ist. Und bisher hatten wir immer das grüne Überzelt beim Abbauen des Zeltes runtergenommen und dann direkt neben dem noch stehenden Innenzelt fein säuberlich quadratisch ausgelegt, oder falls neben dem Zelt kein Platz war, weil da irgendwelche Büsche standen oder was weiß ich, haben wir das halt irgendwo hingetragen in die Nähe, wo Platz war. Und dann haben wir die Zeltschlangen abgebaut, wodurch dann das weiße Innenzelt einfach so in sich zusammengefallen ist. Und dann haben wir das weiße Innenzelt genommen und auf das ausgebreitete grüne Überzelt gelegt und dann beide zusammen eingerollt. Das heißt, in der fertigen Rolle liegt dann das grüne Überzelt quasi außen. Und so haben wir das im Prinzip seit über 10 Jahren gemacht. Also ich habe es seit über 10 Jahren so gemacht und irgendwann sind wir dann auch zu zweit, Belinda und ich, unterwegs gewesen. Seit 2018, da haben wir das dann auch immer so gemacht. Und jetzt haben wir festgestellt, dass das eigentlich scheiße ist, dass das Mist ist, dass es viel besser folgendermaßen funktioniert. Statt nämlich das grüne Überzelt irgendwo fein säuberlich quadratisch auszulegen, legen wir es jetzt einfach irgendwie länglich zusammengewurstelt neben dem noch stehenden Innenzelt hin. Dann nimmt es auch quasi keinen Platz weg, da ist immer Platz für da, um das da irgendwie hinzuwursteln. Und dann bauen wir die Zeltstangen wie gehabt ab, sodass das weiße Innenzelt wieder in sich zusammenfällt. Und statt jetzt, wie bisher, das weiße Innenzelt auf das grüne Überzelt draufzulegen, legen wir nun umgekehrt das grüne Überzelt auf das weiße Innenzelt drauf. Und wenn wir das jetzt zusammenrollen, dann rollt man eben das grüne Überzelt in das weiße Innenzelt ein, nicht mehr umgekehrt. sodass jetzt eben das weiße Innenzelt quasi außen liegt in der Rolle. Und es klingt jetzt für euch vielleicht wie eine unbedeutende, marginale Änderung, aber es hat drei ganz erhebliche Vorteile, muss man wirklich sagen. Drei wichtige Vorteile. Erstens, man braucht keinen Platz mehr von der Grundfläche des Zeltes neben dem Zelt, um dort das grüne Überzelt schön säuberlich auszubreiten. Also früher mussten wir da häufig nochmal die Fahrräder umparken, um da Platz dafür zu machen. Oder man musste eben das Überzelt zum nächsten freien Platz hintragen. Und das kann man sich jetzt alles komplett sparen. Man kommt einfach mit viel weniger Platz beim Abbau des Zeltes aus. Zweitens, das Einrollen des Innenzeltes und des Überzeltes, das findet automatisch an einem Ort statt, wo zuvor das Zelt stand und nicht irgendwo in der Nähe, wo wir früher das grüne Überzelt ausgelegt hätten. Und da, wo das Zelt stand, das ist halt normalerweise die ebenste, flachste, sauberste Fläche, die es gibt, weil genau deswegen haben wir da ja das Zelt aufgestellt. Wir haben diese Fläche dann am Abend zuvor in der Regel auch bereits auf spitze Steine oder spitze Pflanzen und sonstige Gegenstände, Scherben und so weiter geprüft. Und außerdem ist diese Fläche trocken, da gibt es kein vom Tau nasses Gras, weil da ja eben das Zelt drauf stand. Da liegt ja im Prinzip sogar noch unsere Zeltunterlage. Das heißt, es ist sogar verhältnismäßig sauber. Also man muss es nicht auf dem staubigen, erdigen Boden einrollen, sondern auf der Zeltunterlage. Kurzum, das ist eindeutig der beste Ort, um das Zelt zusammenzurollen. Und drittens, das grüne Überzelt, das hat halt relativ viele Bändel da irgendwie dranhängen zum Abspannen, die da so herumbaumeln. Und deswegen macht es eigentlich auch einfach viel mehr Sinn, das grüne Überzelt mit seinen Schnüren in das weiße Innenzelt einzurollen als umgekehrt, weil die Rolle dadurch einfach viel kompakter wird, weil von der Rolle dann nicht noch die ganzen Bändel rumhängen, die sind ja dann schön im Innern der Rolle. Und dadurch wird es auch einfach leichter, diese Rolle in die Zelthülle zu verstauen. Und entsprechend begeistert sind wir von dieser kleinen Neuerung, die ihr wahrscheinlich, wenn ihr öfter mal zelten geht, schon irgendwie nach dem zweiten oder dritten Tag irgendwie rausgefunden habt, dass das so viel sinnvoller ist. Für uns hat es 3 Jahre gedauert, aber wir wollten es jetzt hier trotzdem mal ausbreiten, weil wir es auf der einen Seite eine ganz interessante Anekdote finden, dass sowas auch mal irgendwie sehr, sehr lange dauern kann, bis man auf so eine kleine Idee kommt. Aber zweitens gibt es ja vielleicht doch noch den einen oder anderen unter euch, dem das tatsächlich auch noch was bringt, weil er tatsächlich was lernen könnte, was er nicht sowieso schon die ganze Zeit gewusst hat.
Ja, diese Episode haben wir eben in Mandubra, oder wie man es ausspricht, aufgenommen. Mal sehen, wo und wann wir dieses Mal dazu kommen, die Episode zu veröffentlichen. Ich hoffe nicht allzu spät. Wir hoffen auch, es hat euch gefallen. Falls ja, bewertet uns gerne in Podcast-Apps eurer Wahl. Falls nein, lasst es uns gerne wissen. Also wie ihr uns kontaktieren könnt, findet ihr auf der FAQ-Seite auf unserer Website, die in den Shownotes verlinkt ist. Ja, und insgesamt wollen wir uns wieder mal für eure Aufmerksamkeit bedanken und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.
Ciao, bis zum nächsten Mal.